Einen wunderschönen guten Tag damit, meine Lieben. Willkommen hier bei dem heutigen Roundup zu dem Donkey Kong Special. Ach ja, jetzt hab ich schon gespoilert, Mann. Ich wollte doch erstmal dich begrüßen. Patrick, hallo, wie geht's dir?
Hallo Tim. Ich habe gerade viel Geld für ein Hotel ausgegeben.
Oh je.
Gamescom ist übel. Also ich meine, es ist von Montag bis Samstag, also am Samstag fahre ich zurück, weil ich hab's mir abgewöhnt, abends nach der Messe noch loszufahren. Das bricht mich einfach irgendwann. Aber es ist einfach unglaublich, was sie da für Summen aufrufen. Ich meine, ich habe noch nie so viel Geld für ein Hotel ausgegeben. Fast 1000 Euro für 5 Nächte. Und dann habe ich gesagt, ja komm, hier PayPal-Ratenzahlung passt schon. Jetzt könnte man natürlich sagen, du Idiot, warum hast du das denn nicht vor einem Jahr gebucht? Du weißt doch, dass Gamescom ist. Aber ich habe leider, ich habe tatsächlich vor einem Jahr geguckt. Und du hast dann natürlich mehr Auswahl, aber ich bin immer so ein verunsicherter Typ. Ich weiß immer nicht, fahre ich in einem Jahr hin oder nicht. So, dann gibt es auch viele Hotels, die denn günstiger sind oder das günstiger anbieten. Da kannst du denn nicht kostenlos stornieren, dann bezahlst du trotzdem den Kram. Und das ist bei mir immer so ein bisschen so eine Unsicherheit. Ich mag das halt überhaupt nicht. Aber naja, gut, jetzt habe ich es bezahlt. Ich bin aber nicht als Creator auf die Presse gekommen, sondern als Presse. Nach 9 Jahren, nachdem ich als Creator da war, hat man jetzt gesagt, nö, gibt's nicht mehr. Es ist einfach Wahnsinn. Und dann sehe ich dann immer so Sachen in meiner Threads-Timeline auftauchen. So, ich gönne es denen, ja. Nicht als Neid verstehen, aber ich verstehe dann nicht die Präferenzen der Gamescom, aber da werden mir dann immer mal wieder Creator in die Timeline gespült, die, weiß ich nicht, 50 Zuschauer auf Twitch haben, 300 sind vorgeschrieben im Schnitt, irgendwie 50.000 oder vielleicht auch weniger YouTube-Abonnenten haben, 250.000 sind vorgeschrieben und die werden dann als Creator zugelassen. Und das verstehe ich einfach nicht.
Ja, das hat niemand verstanden, was das soll. Das wirkt halt so, als wenn man halt die Generation TikTok holen möchte, die TikToker dort haben möchte und deshalb halt absichtlich diese lächerlich niedrigen Bedingungen ansetzt, um da halt hauptsächlich auch TikToker zu haben. Und das haben wir auch beim letzten Jahr gesehen. Da waren ja schon deutlich weniger YouTube-Kollegen da und hinten halt sehr, sehr viele Leute, weil, die man halt so noch nie gesehen hatte. Und dann hat man halt auch rausgefunden, da waren halt einfach auch Creator-Bereich einfach hauptsächlich TikToker.
Ja, es ist, ich weiß nicht, wer da von TikTok, ich kenne mich da sowieso nicht so gut aus, ne? Immer wenn ich mit Marcel unterwegs bin zum Beispiel, und der ist ja nun gar nicht in dem Thema eigentlich, aber der erkennt immer mehr, wesentlich mehr YouTube-Kollegen als alles andere, als ich die jemals kennen würde. Guck mal, das ist der da und der da, also ich bin da immer so ein bisschen raus. Aber ich merke es halt auch einfach, ist jetzt bestimmt das alte Mann-Geschreie so. Wir sind da hier so in unserer Bubble unterwegs, habe ich manchmal den Eindruck. Und dann gibt es aber auch noch die anderen Bubbles, mit denen wir gar nichts zu tun haben. So, und was du mit lächerlich niedrigen Bedingungen meinst, ist 250.000 YouTube-Abonnenten und 300.000 TikTok-Follower. Und das sind einfach Dimensionen. Man muss sich vorstellen, 250.000 YouTube-Abonnenten ist quasi, das ist schon ein recht großer YouTuber. Auf TikTok bist du mit 300.000 Followern, wenn dein Content gut anläuft, relativ klein noch. Da gibt es so viele Millionen TikToker, die mehrere Millionen Follower haben, weil das einfach dann nochmal ganz anders reingespürt wird. Es ist der Wahnsinn. Es ist, das ist so eigenartig und man fühlt sich dann auch nicht so richtig mehr wahrgenommen. Ne? Und jetzt gibt es ja die großen Streits, wer da alles zugelassen wird und wer nicht. Zum Beispiel, wer war das? Ich weiß es nicht mehr. Da war wieder die Diskussion groß vor kurzem. Bei jemandem, der ab und zu mal im Stream gamet, der wurde jetzt nicht zugelassen. Und okay, das verstehe ich. Irgendwie. Aber ich mache jetzt seit 10 Jahren Gaming-Content durchgehend. Es ist ja nicht so, dass ich, und trotzdem wird sich auf diese Zahl so festgebissen und das kann ich halt überhaupt nicht leiden. So, und das ist so, wo ich sage, ey, seit 9 Jahren bin ich nun bei der Gamescom dabei, ab dem zweiten Jahr sozusagen, wo ich YouTube gemacht habe. Habe immer Content geliefert, bin nie auffällig geworden oder sonst was. Aber nach den Maßstäben wird überhaupt nicht mehr gegangen. Es werden nur noch Zahlen genommen. Und das finde ich eigentlich schade, um ehrlich zu sein.
Eigentlich ja. Man würde sich halt denken, wenn man halt seit so und so vielen Jahren YouTube macht, seit 14 Jahren jetzt, ne, dass man dann so denkt, okay, alteingesessene Kanäle, so ein Treuebonus. Irgendwie so, nee, stattdessen können halt, wie du schon sagst, TikToker, die seit einem Monat dabei sind, an sich gar nichts mit Gaming zu tun haben, haben aber ihre 300.000 voll, weil es auf TikTok halt einfach super easy ist, weil die Kinder einfach alle klicken auf Follow. Mhm. Die dürfen dann dahin. Aber das ist dann die Frage, was die Messe halt möchte. Wollen die da halt wirklich Leute, die sich mit Gaming identifizieren, oder wollen sie halt einfach nur Reichweite und Influencer? Und anscheinend das Zweite, ja.
Ja, es ist wirklich eine traurige Angelegenheit. Und dann sagen sie aber auf der anderen Seite auch wieder, dass sie halt diese Influencer-Messe nicht mehr haben wollen, wo ich dann sage, aber dann stimmen doch eure Modalitäten nicht. Also dann sagt es den Leuten ehrlich, aber dann macht vielleicht auch kein Creator-Ticket mehr. So, also dann müsst ihr da halt nochmal restriktiver aussortieren. Es gibt aber auch so Leute, von denen ich jetzt vor kurzem gehört habe, hier Dr. Freud und so, die haben nichts von beiden bekommen. Ich bin jetzt als Presse reingekommen, ne? Deswegen bin ich übrigens auch nur bis Samstag da, und das soll jetzt absolut nicht abgehoben klingen, aber wenn ich 4 Tage da habe, die ich auch wirklich genieße zwischen den Leuten, dann bin ich einfach durch. Und wenn ich am Samstag dann nicht in einen abgesteckten Bereich komme, und das kann ich leider nicht. Da kann ich dann auch nicht mehr das den Leuten bieten, was sie eigentlich haben wollen. Und damit, da kommt man zum Beispiel mit einem Presseticket überhaupt nicht rein in diesen Creator-Bereich, sage ich mal, der mir an sich nicht so wichtig ist, weil da gibt es ein bisschen Kaffee und ein paar Snacks. Aber zum Zurückziehen für eine halbe Stunde, um dann wieder für die Nächsten da zu sein, das kann man dann halt nicht mehr. So.
Ja, ja.
Und so dankbar ich auch bin, dass ich da im Grunde genommen jetzt reinkomme als Presse, finde ich es trotzdem einfach eigenartig. Ne? Und ist einfach komisch mittlerweile. Also ich meine, ich kann es verstehen, dass sie irgendwas machen wollten, gerade nachdem das mit dem Red Bull-Stand damals so eskaliert ist und so.
Ja.
Ja, verständlich. Aber dann müssen sie halt gucken, weil an dem Red Bull-Stand, das waren halt auch relativ junge Creator, die dann halt meistens von TikTok stammen. Und dann verstehe ich schon wieder so ein bisschen, das eine verstehe ich und die Maßnahme verstehe ich dann irgendwie nicht. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen.
Ja, vor allem die Aussage eigentlich. So. Ist also auf Business. Machen wir einfach Business-Kappe auf. Wenn die sagen, hey, TikTok ist neu, wir wollen einfach diese TikTok-Influencer, weil wir waren ja hinten und wir haben ja den Unterschied gesehen über die Jahre und so. Davor, wenn man Leute nicht kannte, weil natürlich kennt man nicht alle, dann waren es aber auch sehr oft YouTuber, die man nicht kannte, oder Streamer, die man nicht kannte. Und jetzt waren es halt zu 90% TikToker, die man nicht kannte. Man hat ja dann geguckt, hey, was machst du, was macht ihr so? Und von diesen 90% TikTokern waren dann auch noch bestimmt 60% oder 70% Leute, die gar nichts mit Gaming zu tun haben, die auf der Messe waren. Und wenn die Gamescom das halt gerne möchte, weil sie sich sagen, hey, Hauptsache Reichweite, Influencer, um halt die Gamescom möglichst weit zu vertreiben, dann ist es ja okay, dann macht es ja vielleicht sogar Sinn, wenn wir dann außen vor bleiben als kleinere Creator. Aber dann muss man nicht so heuchlerisch kommen, wegen wir wollen keine Influencer-Messe mehr haben. So. Und stattdessen die Bedingungen für TikToker so lächerlich niedrig ansetzen, dass halt alle TikToker dahin kommen.
Ja, richtig, genau. Und ich finde, da könnte man ja, ich weiß, das ist natürlich ein Aufwand, den man normalerweise sonst nicht hätte. Aber man könnte ja zumindest dann sagen, ey, die Leute, die seit, keine Ahnung, 8 Jahren sowieso schon als Creator zugelassen sind und offensichtlich nicht negativ aufgefallen sind, weil sie sonst sicherlich irgendwas im Verzeichnis hätten, da könnte man die doch zulassen. Aber
könnte man,
vielleicht ist denn auch wieder zu viel. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
Da wird sich wahrscheinlich keiner die Mühe machen und drüber gucken. Aber wie gesagt, ich bin da, ich kann es irgendwie ja auch verstehen, aber dann kann man es auch so sagen. Ne? So.
Ja, richtig, genau. Naja, gut, aber genug beschwert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns heute über ein Spiel unterhalten können. Momentan sind so Donkey Kong-Wochen, habe ich den Eindruck. Wir haben jetzt bei dem kommenden den gestrigen, nee, Quatsch, wann kam das raus? Warte mal. Doch, bei dem gestrigen Herzteiler haben wir uns schon über Donkey Kong Bonanza unterhalten. Dann gab es bei Retro nochmal eine Spezialauswahl im Premium-Feed über die Donkey Kong-Spiele, unter anderem Donkey Konga, Donkey Kong 64, Donkey Kong Country und Donkey Kong 1994. Haut da auch gerne nochmal rein. Und ja, es bleibt nicht aus. Wir haben endlich mal wieder ein Spiel zusammen, nein, nicht zusammen, aber gleichzeitig gespielt. Und zwar den neuesten Donkey Kong-Ableger von der Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bonanza. Und ich bin jetzt, würde ich sagen, zur Hälfte durch und habe immer noch sehr viel Spaß damit, tatsächlich. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber die können wir ja gleich sicherlich nochmal ansprechen. Aber da gebe ich doch erstmal das Wort an dich, Tim.
Also, bevor wir groß über Donkey Kong sprechen, habe ich noch einen interessanten Titel gespielt, tatsächlich, gestern.
Okay. Oh,
und zwar das allererste The Elder Scrolls. Und zwar, der heißt The Elder Scrolls Arena. Der ist von 1994.
Mhm.
Und da hast du das mal gespielt oder gesehen?
Nee, ich bin jetzt nicht so der Elder Scrolls-Fan, aber mir ist es schon sehr oft in Retro-Podcasts, unter anderem von den Kollegen von Stay Forever, aufgetaucht und so. Also, es sagt mir definitiv was, ja.
Also das muss man sich so vorstellen, wer damals das Schwarze Auge gespielt hat oder sowas wie Might and Magic 6 zum Beispiel. Das ist halt so richtig alt, ne? So richtig pixelig. Es, von der Grafik her sieht es halt aus wie Doom. Doom 2 ist im selben Jahr herausgekommen damals. Und beide Spiele waren sehr ambitioniert für ihre Zeit. Doom im Ego-Shooter-Bereich und Elder Scrolls, das war ja also Wahnsinn für, ne, für das, was es ist. Das ist ein ganz altes Spiel, hat aber ein witziges Gameplay, weil du das Schwert so mit der Maus schwingst tatsächlich. Und du startest halt im Dungeon, musst da erstmal raus und bist in der Stadt. Das ist super kryptisch. Ich habe keine Ahnung gemacht, was ich machen sollte. Aber es war voll cool zu sehen, wie das mit diesem Pixel-Look designt wurde. Dass da in, zum Beispiel in der Stadt liefen, keine Ahnung, 200 Leute einfach random rum, aber alle hatten Dialog. Das habe ich bei so einem alten Spiel nicht mit gerechnet. Wir haben Sprachausgabe in den Cutscenes. Das hat Pokémon heute noch nicht. Und ein super groß und super viel Content, super, also es ist Wahnsinn, da einen Blick drauf geworfen zu haben. Ich finde es super interessant zu sehen, weil damals auch schon die Welt gestaltet wurde. Du siehst auf der Map, du siehst halt Skyrim, du siehst Oblivion, also es heißt dann nicht Oblivion, sondern es ist der Mittelteil. Du siehst Morrowind, du siehst die Gebiete, in denen die späteren The Elder Scrolls Spiele spielen werden. Die Welt war damals schon geschaffen, der Herrscher Uriel wurde schon erwähnt und das ist voll interessant und ja, man kann es sehr schwer jetzt so beschreiben, aber so wie das alte Baldur's Gate oder wie halt, wie gesagt, das schwarze Auge, dass man halt schon frei sich bewegen kann. Es gibt alte Spiele der Zeit, da klickst du quasi dich von Screen zu Screen nach vorne. Also du gehst ruckartig immer weiter und das war bei Might and Magic bis 5 auch so, dass du halt mit der Maus dich immer ein Bildschirm nach vorne klickst. Wenn du nach rechts klickst, dreht sich dein Charakter um 90 Grad und so bewegst du dich halt durch diese alten Games. Und dieses Spiel müsste dann so ziemlich das erste gewesen sein, in dem man sich halt frei bewegen kann. Noch bevor Might and Magic das hatte, zusammen mit Doom nämlich eben. Und es war voll interessant, das zu sehen. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ich habe 2 Stunden gespielt, aber ich habe dann irgendwann, ich war völlig lost. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich bin halt durch riesige Dungeons geirrt. Aber es war super interessant zu sehen, diesen alten Stil und diese riesige Welt und dass auf einmal alle Leute da einen Dialog haben und hat einfach einen coolen Stil gehabt, so einen ganz, ganz coolen Flair.
Ja, Elder Scrolls von 1994 benutzt halt viele prozedural generierte Inhalte. Und das haben die damals halt schon gut genutzt. Aber ich sag's mal so, wie es ist, diese Elder Scrolls-Serie oder wie es losging, die machen ja immer noch diesen Charme von Bethesda, der sie heute immer noch trägt. Die haben ja, sage ich mal, mit Starfield jetzt das erste Mal erlebt, wie es ist, wenn ein Spiel nicht mehr ewig gespielt wird. Aber die Welt wartet immer noch auf Elder Scrolls 6. Und ich bin wirklich gespannt, wie sie es machen werden, denn die Creation Engine, die sie jetzt über viele Teile schon verwendet haben, auch mit den Fallout-Teilen und so weiter, die kommt halt wirklich schon lange an ihre Grenzen. Und das hat man bei Starfield jetzt gesehen. Und da bin ich gespannt, ob sie dieses Konzept, weil die haben ja dieses prozedural generierte, haben sie irgendwann umgesetzt in eine Engine. Nehmen wir mal an, du legst irgendwann mal vor 3 Jahren in deinem Safe-Game einen Apfel irgendwo in der Hütte ab oder so, ne? Oder nehmen wir mal was, was nicht so schnell vergammelt, eine Tasche oder irgendwas. Die findest du nach 3 Jahren immer noch wieder, wenn du da irgendwo durch die Gegend reist. Und das ist voll geil, das ist ein Feature, das hat kein anderer, aber basiert halt immer noch auf einer uralten Engine. Und da bin ich mal gespannt, wie Bethesda sich da jetzt mit Elder Scrolls 6 schlägt. Aber ich bin es immer wieder erstaunlich, auch wenn ich selbst nicht spiele, außer Morrowind habe ich damals gespielt, wegen den Wassereffekten. Aber es ist wirklich so eine Sache, die Elder Scrolls wirklich einzigartig macht. Und ich bin gespannt, was wir da noch sehen werden. Und das war damals so eins der Spiele, die damals gesagt haben, wir machen alles größer als alle anderen. Und damit hatten sie so ihr Alleinstellungsmerkmal, das sie bis heute noch trägt. Ja.
Das ist furchtbar interessant, ja. Das ist voll cool, sowas. Und ich liebe so eine alten Facts zu so alten Spielen. Also es war einfach cool, da einmal reingeschaut zu haben, ja.
Mm-hmm.
Mehr kann ich zu dem Spiel auch nicht sagen. Ja, diese alten Games haben einfach Charme. Deshalb, ich spiele auch immer noch gerne Doom.
Ja, es ist Doom ist so eine Sache, also Shooter habe ich mir mittlerweile so ein bisschen überguckt, ehrlich gesagt. Ich habe es immer mal wieder probiert, aber wenn doch so ein gewisser Twist dazu gekommen ist, wie zum Beispiel bei Half-Life oder was ich jetzt gerade spiele, ganz kurz nur angeschnitten, ich habe es gestern die ersten 30 Minuten gespielt, auf dem MacBook, ist System Shock 2 25th Anniversary Edition. Das ist ja kein klassischer Shooter an sich, sondern eher so mit Rätseln gespickt und so. Und das war für damalige Verhältnisse auch eher neu. Und hat auch schon so ein Storytelling eingeführt, wie Half-Life damals und so. Und das hole ich gerade nach. Da bin ich sehr gespannt. Da kann ich dann aber sicherlich im nächsten Roundup was zu erzählen, weil das wird so ein Ding sein. Da werde ich immer mal wieder ins MacBook schalten. Wer sich jetzt fragt, warum läuft das auf dem MacBook? Ich habe das über so eine Kompatibilitätsschicht laufen, dieses Wine. Und damit laufen auf dem MacBook die meisten Windows-Spiele mittlerweile sehr gut. Und das läuft eigentlich perfekt da drauf. Und da bin ich echt gespannt, was mich da noch erwarten wird. Ja, genau.
So, Donkey Kong, wa?
Ja, Donkey Kong Bonanza. Ja, Ich habe schon wieder Leute aus dem Chat gehört, Tim. Aber, da weiß ich nicht. Ach, fang doch einfach mal an.
Also, ich bin durch mit dem Spiel. Und ich bin im Postgame. Mhm. Ja, das Problem ist, dass es, um zu begründen, was ich an dem Spiel schlecht finde, muss man es halt ein bisschen ausführen, wenn das okay ist.
Ja.
Weil ich kann halt, bei einigen Dingen kann ich halt nicht wirklich sagen, sie sind schlecht, sondern dass sie mich stören. Und ich kann begründen, warum. Und ich glaube, das ist auch, ich habe es ja mitbekommen, auch andere so stört, aber die nicht genau sagen konnten, warum. Und ich habe mir da viele Gedanken zu gemacht. Aber vorweg muss man sagen, das Spiel ist voll gut. Und das Interessante ist halt, dass Donkey Kongs Schwächen Dinge sind, die durchaus sehr viele Leute gar nicht stören werden. Also es ist halt, es ist etwas, das Einzige, was das Spiel halt wirklich schlecht macht, sind halt Dinge, die sehr viele Leute einfach links liegen lassen können, weil sie das in diesem Spiel nicht suchen. Oder weil sie einfach ganz, ganz anders ihr Belohnungsgefühl aus diesem Spiel ziehen. Also grafisch brauchen wir, habt ihr selber gesehen, was da abgeht. Grafisch ist das Ding ja ein absolutes Brett, oder? Also es ist einfach, sieht einfach wunderschön aus, oder?
Ja, und vor allem auch die Performance ist sehr gut im Vergleich zu der Demo, die wir in Berlin gespielt haben. Da haben sie dann nochmal dran gefeiert, ja. Ja,
ja. Also da denke ich mal, braucht man sich jetzt nicht groß zu behalten. Ich finde allerdings, und das ist dann auch wieder nur Geschmack, ich finde tatsächlich einige Welten zu überladen. Ich finde einige Welten einfach zu bunt und zu zusammengekloppt mit bunten Assets. Das klingt jetzt hart, ist aber gar nicht so schlimm gemeint, sondern manchmal habe ich mir nur so gedacht, okay, das ist jetzt, also es gibt zum Beispiel, warst du schon im zweiten Strandlevel?
Im zweiten Strandlevel?
Also es gibt einmal die Lagune ganz am Anfang und es kommt später noch ein Strand.
Ich bin bei Ebene 700 jetzt.
700? Okay, warte, da weiß ich gerade gar nicht. Also du wirst dich, wenn wirst du dich dran erinnern, das ist ein Strand mit Frucht-Thema.
Ja.
Okay, der zum Beispiel, das ist ein riesiges, also keine Angst, by the way, ich werde jetzt im Podcast, ich werde nichts vom Ende spoilern. Aber ich muss dazu sagen, man könnte aufgrund meiner Begeisterung ein bisschen darauf kommen, warum ich so krass begeistert bin, wenn ihr versteht, was ich meine, ja?
Mhm.
So, das sind zum Beispiel das beste Beispiel. Das Lagunenlevel ist eine Lagune, aber es ist halt irgendwie alles irgendwie voll mit bunten Kram, so als wäre ein riesiger bunter Müllhaufen auf diese Stage gekippt irgendwie. Das sieht immer noch schön aus. Ich mag das Lagoon-Level. Da läuft auch eine schöne Musik. Aber der Strand-Level zum Beispiel fand ich da wesentlich stimmiger. Du hast viel mehr von der Welt gesehen. Es waren klare Objekte, wo du hin musst. Mit diesen Melonen und mit diesen Früchten. Und das war fürs Auge wesentlich angenehmer. Und ich finde, dass hier einige Welten eben den Schritt gehen, zu voll und zu überladen zu sein und dadurch einfach kein schönes, stimmiges Gesamtgebiet zu ergeben. Und es tatsächlich kommen später auch noch Welten, also die fand ich halt wirklich, wirklich öde, wirklich langweilig. Aber da sind auch Welten dabei, die fand ich wirklich, wirklich krass gut. Also der beste Shit erwartet dich ja sowieso noch. Und das ist immer so ein Misch. Teilweise fand ich sie zwar echt cool bunt, aber irgendwie zu wild. Und einige wiederum fand ich dafür ein bisschen zu langweilig. Aber die meisten fand ich gut. Also die meisten Gebiete mache ich so eine 8 von 10, für einige auch 10 von 10 und bei einige fand ich dafür halt echt öde. Deshalb, so von der Weltengestaltung her ist das Spiel gut und das Character-Design ist mal eine 10 von 10. Also alle Bösewichte, Donkey Kong selber, Pauline, die ganze Sprachausgabe, die ganze Story mit Pauline, oh mein Gott, ist die cool, ist die sympathisch, ist die süß. Also in all diesen Punkten ist Donkey Kong Bonanza ein absolutes Brett. Aber leider, muss ich tatsächlich sagen, hatte ich in der Mitte des Spiels einen riesengroßen Brocken, wo ich mich sehr, sehr hart gelangweilt habe. Sehr zäh durch das Spiel gegangen bin, weil ich das Spiel leider, die Schwächen des Spiels mich leider sehr, sehr hart triggern. Ich werde es gleich ausführen. Aber bevor, und damit ihr jetzt nicht Angst habt, ich werde das Spiel nicht mies reden, sondern ich werde begründen, warum es mich gestört hat. Aber ich sage direkt, es ist ein 10 von 10 Spiel für viele Menschen und das ist okay. Weil dann hat das die Leute eben genau an diesem Punkt abgeholt. Das Gerüst von Donkey Kong Bonanza ist so gut, dass es für viele, viele Leute ein 10 von 10 Spiel sein kann, wenn der Geschmack getroffen wird. Und das Ende, oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, oh mein Gott, die ganzen letzten 3 Stunden, ne? Das ist das Geilste, mit das Geilste, was ich je in meinem Leben in einem Videospiel gespielt habe. Sowohl spielerisch, als auch von der Stimmung her, die Atmosphäre, wer da wieder auf den Plan tritt, der Musikremix, der ganze Endfight, das ist so spielerisch, so schön schwer und fordernd, funktioniert so geil, es geht einfach nur komplett die Party ab und ich hab nur gefeiert. Ich hab wirklich geschrien, hab mit dem Finger auf dem Bildschirm gezeigt, ja Mann, hab die Musik gefeiert, hab die ganzen Remixes natürlich auch erkannt, weil sie ganz toll kleine klassische Tracks damit eingebunden haben. Ich hatte Gänsehaut, Hype-Tränchen und bin einfach, das Ende ist mit der geilste Shit, den ich je spielen durfte. Und das rettet viel bei mir. Also ich kann aus sowas sehr viel ziehen, aber ich weiß auch noch sehr präsent mein Gefühl, dass ich einfach in der Mitte eine sehr, sehr große Durchstrecke hatte. Und das liegt an meiner Meinung nach den 3 größten Schwächen des Spiels. Aber wolltest du hier schon mal irgendwo einhaken?
Also ich kann nur sagen, bis jetzt hat mich die komplette Präsentation von Donkey Kong Bonanza bis zur Ebene 700 wirklich abgeholt. Also auch das technische Know-how natürlich, was dahinter steckt. Bis auf die kleinen Ruckler, aber die merkt man zum Glück kaum. Aber auch, wie es inszeniert ist. Zum Beispiel, wenn du, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen kann. Also zum Beispiel, wenn du durch diese ewig langen Tunnel fliegst zur nächsten Ebene, wo dir so ein Gefühl vermittelt wird, Alter, es geht hier echt noch mal tief runter. Und das, was du bisher gesehen hast, ist im Grunde genommen nur so ein kleiner Kratzer am Erdball. Und dass du von einer Sekunde in die andere, es gibt ja so diese Langtunnel, ne? Also diese ewig langen Tunnel, wo du dann wirklich in die nächste Unterebene kommst, also was weiß ich, von 600 auf 700. Und dann gibt es aber auch noch Zwischenebenen, 601, 602. Und trotzdem schaffen sie es innerhalb von dieser kurzen Distanz in einer Sekunde ein komplett anderes Setting zu erschaffen, eine komplett andere Stimmung, ein komplett anderes, auch durch untermalt durch den Soundtrack und so, aber auch so von der Grafik her und so. Und da habe ich jedes Mal gedacht, wie geil und auf den Punkt ist denn das bitte gemacht, dass du jetzt auf einmal ein ganz anderes Feeling hast, obwohl du gerade theoretisch nur 3 Sekunden irgendwie in eine andere Ebene geflogen bist. Und das halt auch bei diesen Zwischenebenen. Und das finde ich fantastisch. Und dass diese Zwischenebenen dann auch alle irgendwie einen Sinn ergeben. Also du, wir können jetzt erstmal, damit wir hier so spoilerfrei wie möglich bleiben, die erste Ebene besprechen. Diese Strandebene, Und dann am Anfang bist du erstmal völlig überfordert, finde ich. Ich denke mir so, ja, was mache ich denn jetzt hier? Ja gut, dann schlage ich mich hier mal durch. Wortwörtlich. Ja. Und da ist es dann so, dass ich sage, okay, jetzt wird mir das ein oder andere klarer. Dann kommst du halt noch mal in eine Zwischenebene da drunter und denkst dir so, warte mal, ist das jetzt, hängt das zusammen, das Level, oder ist das was extra, was dasselbe Setting bedient? Weil das weißt du am Anfang noch nicht so richtig. Und dann wird dir das alles so klarer und das Spieldesign ist so gut darauf ausgelegt, dir wirklich eine Transparenz zu schaffen, die bisher wenige Spiele schaffen. Ne? Also andere hätten da wahrscheinlich entweder eine Ladepause zwischengesetzt oder nehmen wir mal ältere Spiele, wie zum Beispiel Donkey Kong 64 oder so, die haben natürlich noch mit ganz anderen Mitteln gearbeitet. Zum Beispiel, oder Mario 64, nehmen wir einfach mal als Mario 64. Da war es ja revolutionär, dass die Level so umgebaut wurden.
Ja.
Und das war damals ein ganz einfacher Trick. Du hast einen Stern getriggert und das Level wurde dann anders geladen. So, und hier hast du das alles in Echtzeit. Auch die Zerstörung und so weiter und so fort. Die wird nicht zwangsweise immer zurückgesetzt, wenn du das nicht willst. Du könntest theoretisch ans Maximum des Levels gehen und alles kaputt hauen, bis das Level blank ist, bis auf die metallischen Wände, die denn dahinter sind, die dann sagen, hier ist ja aber wirklich mal Feierabend. Und ansonsten könntest du das komplette Level davon bereinigen. Und das auf einer Konsole, die wieder mal einen Mobile-Chip nimmt, Technik, ich weiß, aber trotzdem, die technische Brillanz von dem Spiel ist einfach krass und erzeugt so einen Effekt, den ich vorher auch noch nicht so auf dieser Qualitätsebene kannte. Und das finde ich einfach fantastisch. Und so viel anderes. Die Soundtrack-Remixes, dann die Vertonung, die Sprachausgabe, wie du gerade gesagt hast, schon Pauline. Das Einzige, wo ich am Anfang so ein bisschen getriggert war, wo ich ein bisschen dachte so, okay, ist nicht meine Generation, aber warum muss er die ganze Zeit DK genannt werden? Könnte sie ihn nicht einfach Donkey nennen oder was weiß ich? Aber Donkey klingt dann auch wieder komisch. Und Donkey Kong klingt dann wieder wie sie anstatt du. Also irgendwie passt es denn schon. Irgendwann habe ich mich damit abgefunden. Und für jede Hütte, die du bauen kannst, man kann ja so Schlafhütten bauen, sage ich mal, um die Energie aufzufüllen mit goldenen Herzen. Das spoilere ich jetzt hier einfach mal. Das haben sie eiskalt von Breath of the Wild mit dem Kochen geklaut. Aber dass Pauline da auch jedes Mal was anderes zu erzählen hat, dass sie es extra alles vertont haben und so, finde ich einfach fantastisch.
Ja, vor allem, wenn die halt in dem Unterschlupf schlafen. Hast du dir mal die ganzen...
Genau, das meine ich.
Ja, ja, das ist so cool. Ich habe mal schon richtig drauf gefreut. Ich habe teilweise die Unterschlüpfe nur deshalb gemacht, um mir das anzuhören, weil man braucht sie spielerisch ja nicht.
Ja, ich muss sagen, das Gelaber ging mir irgendwann ein bisschen auf den Nerv.
Was?
Aber ja, das ist einfach so, ich will jetzt weiterspielen. Ich will meine Energie auffüllen und let's go. Aber das ist natürlich, das bin ich wieder, ich kann das nicht leiden, wenn viel gelabert wird. Es ist einfach so, das ist einfach eine Sache, die hat sich einfach so rauskristallisiert bei mir. Das ist, ja, weiß ich nicht. Aber so ist es denn halt, aber trotzdem, am Ende war ich dann immer wieder davon so ein bisschen, wo ich sagte, okay, hat sich doch gelohnt, aber erstmal bin ich da eher so, so, aber das bin ich halt, ne? Ja. Genau, das ist jetzt erstmal so mein Punkt, den ich hätte. So, ja. Und jetzt kommen wir zu deinen Punkten hier.
Also, meiner Meinung nach hat das Spiel drei große Schwächen, wo jeder für sich selber abstecken muss, ob es euch stört oder nicht. Der erste Punkt ist, das Spiel ist Pupsbaby einfach. Also so richtig Pupsbaby einfach. Und ich rede da wirklich von, ich habe testweise einige Bosse blind, beim ersten Mal direkt blind. Ich habe die Augen zugemacht, habe einfach nur Y gespammt und bin irgendwie rumgelaufen und auf einmal waren die Bosse tot. Die Passagen zwischendurch, also das Platforming über die Welt selber ist nicht vorhanden. Und du klopfst halt dich einfach nur überall durch. Du fällst, wenn mal runter, du hast sowieso 30 Ballons, die du irgendwie random zwischendurch aufsammelst. Es gibt kein forderndes Platforming, weder in den Retro-Passagen noch selbst in den Ruin-Challenges nicht. Im Postgame später ja, aber das ist das Spiel dann schon durch. Und so schwer sind die auch nicht. Nur dadurch schwer, dass du auf einmal am Ende irgendwie, ich will ja nichts spoilern, aber es ist so dieses typische, mach mal 20 Challenges hintereinander und stirb nicht einmal. Dadurch ist es schwer, weißt du? Warum macht man nicht von diesen 20 kleinen Challenges die einzelnen Aufgaben schwer? Und es macht Spaß. Warum muss die Schwierigkeit dadurch entstehen, dass ich 20 Challenges machen muss, von denen teilweise einige erstmal verstanden werden müssen, weil das Spiel so konfus ist? Warum ist es dadurch schwer? Naja, und ansonsten, das Spiel ist so einfach und das stört mich persönlich, weil ich mag es, mich ein bisschen in die Spiele reinzufuchsen. Ich mag mich da ein bisschen reinzugehen. Dadurch, das Spiel hat ein sehr geiles Movement, es hat eine mega geile Steuerung, aber ich wäre halt schöner, wenn ich die halt wirklich nutzen könnte, um halt irgendwie richtig gut zu werden. Aber das Spiel fordert an keinem Punkt irgendwas ein, außer am Ende. Und das Ende ist halt geil. Das ist richtig gut, Mann. Und da wird es auch das Gute fordern. Da hast du Muster, da hast du Aufgaben, du weißt, was du machen musst, du wirst verkacken und weißt, okay, beim nächsten Mal mache ich es besser, du hast richtig Bock, wieder reinzugehen. Das Hauptspiel wird nur dann mal schwer, wenn du durch das pure Chaos des Games überhaupt erstmal verstehen musst, was da gerade passiert. Und das sind die einzigen Male, wo man mal stirbt im Spiel. Ich hatte mir eine Challenge vorbereitet, einen Challenge-Stream. Ich saß als DK verkleidet. Ich hatte Bananenbrei, Bananenquark, Bananen. Ich hatte 10 Gerichte mit Bananen, auch normale Bananen. Mhm. Und bei jedem Tod sollte ich ein Rad drehen und eine von den Dingen konsumieren. Mhm. Und irgendwann habe ich die Dinge einfach so gegessen, weil ich Durst hatte oder weil ich Hunger hatte, weil ich einfach nicht gestorben bin in diesem Spiel, weil das Spiel halt so Baby einfach ist. Und das mag den einen oder anderen stören, den einen oder anderen nicht. Und ich weiß, dass sehr viele es mögen, wenn ein Spiel nicht so fordernd ist. Wenn du einfach ein bisschen Kopf ausmachen, ein bisschen kloppen, keinen Frust erwartest. Das fühle ich komplett. Aber ich sage erneut nur, mich stört's, weil ich auch von Donkey Kong ein bisschen was anderes gewohnt bin. Und das Problem ist, es geht leider direkt rüber in den zweiten großen Kritikpunkt, den ich habe. Und das ist, dass die Sammel-Items dadurch leider für mich komplett den Wert verlieren. Es gibt ja in dem Spiel mehrere Sammel-Items. Es gibt die Fossilien. Die sind ja einfach so in der Welt verteilt. Und die schalten dir ja die Skins frei und die Kostüme und die Fellfarben von Donkey Kong. Dann hast du diese Bananentaler, die du eintauschen kannst für Bananen. Dann hast du die Bananen selber. Und dann hast du da noch diverse Karten und diversen anderen paar Upgrades, die du halt zwischendurch so finden kannst. Ich brauche weder die Upgrades, weil das Spiel zu einfach ist, also die Ballons oder sowas, weil ich ja nie sterbe. Die Fossilien, muss ich ehrlich sagen, war ich auch enttäuscht. Ich fand die Skins für Pauline nur so, naja, die waren auch zu bunt. Und die Donkey Kong Fellfarben hatte ich irgendwann einfach alle, weil du findest die Fossilien ja im normalen Spiel eh die ganze Zeit einfach so. Das heißt, ich konnte mir eh kaufen, was ich wollte. Und diese Boni von den Rüstungen, die du dir da holen kannst, die brauchst du nicht, weil das Spiel so einfach ist. Ich brauche es gibt ein Skilltree, die du über die Bananen freischaltest, die brauche ich aber nicht. Weil ich davon nichts benötige. Ich brauche nicht mehr Leben, ich brauche nicht mehr irgendwas, weil ich fetze mich mit Y-Spam durch das ganze Spiel durch. Das heißt, es ist ein Skilltree da, das respektiere ich, das ist auch an sich ganz cool. Es wäre halt nur schön, wenn ich mich über diesen Skilltree freuen würde, weil die Upgrades tatsächlich einen Impact auf das Spiel haben. Da ich das aber alles nicht brauche oder nicht benötige, plätschert das alles nur so durch. Du findest die Bananen einfach random auf dem Weg. Das heißt, ich konnte mir sogar alle Upgrades, die ich brauchte, irgendwie doch holen, weil die Bananen halt sowieso einfach irgendwie da sind. Aber die jetzt wirklich aktiv zu suchen, nur um den Skilltree zu vervollständigen mit Skills, die ich nicht brauche, die Fossilien zu sammeln mit Skins, die ich nicht haben möchte und eh alle gleich aussehen, oder die Bananentaler, da muss man dann wirklich so drauf sein, dass man sagt, ich sammle einfach voll gerne. Einfach nur, um zu sammeln. Und das mögen viele. Und auch das respektiere ich wieder. Ich weiß, dass ganz viele einfach gerne sammeln. Sie lieben es, wenn sie die ganze Zeit was finden, die ganze Zeit was bekommen. Ich meine, selbst das Gold gefarmen. Das Gold brauchst du im Endeffekt, um dir halt Challenges freizuschalten, die alle kacke sind. Du brauchst es, um diverse kleine Unterschlüpfe, irgendwie die NPCs zu bezahlen oder diese Power-Ups zu kaufen, die du halt aber auch nicht brauchst. Und ich habe nie in dem Spiel gefarmt und bin, wie ihr gerade ja bestimmt gehört habt, ich habe jetzt nicht groß entdeckt oder so und ich konnte mir trotzdem alles in dem Spiel mit Gold kaufen, auch am Ende. Und ja, deshalb habe ich keinerlei Motivation gespürt, diese ganzen Sammelsachen in dem Spiel zu holen, weil für mich blieb die ganze Zeit die Frage, wozu? Was habe ich davon? Nichts. Ich habe für mich kein Belohnungsgefühl aus diesen Sammel-Items ziehen können. Außer man ist halt so drauf und man sagt, ich sammle einfach gerne. Ich finde es so toll, die ganze Zeit was zu bekommen. Ihr könnt die Listen abarbeiten, sodass ihr seht, wie viel ihr habt. Ihr könnt die Listen vervollständigen. Und ganz viele haben alleine nur dadurch mega Spaß dran und brauchen kein Wieso. Ich bin halt leider hier auch wieder in dem anderen Spektrum. Wie war das bei dir?
Also, ich glaube, du kommst halt auch von einer Richtung, du bist ja sehr schwere Spieler auch gewöhnt. Ne? Du bist halt ein Mensch, der sage ich mal, sich da auch gerne reinfuchst. Und wie du es ja gerade schon gesagt hast, ich mag das überhaupt nicht. Und ich muss sagen, du hast recht mit dem Skilltree, weil ich denke mir auch so, brauche ich das jetzt nicht? Aber irgendwie ist das auch für mich halt, wie du selbst sagst, so ein Komfortspiel. Mhm. Und ich weiß, dass die Donkey Kong-Spiele wesentlich schwerer sind. Gerade Tropical Freeze oder auch Returns, die haben ja noch mal einen draufgesetzt auf die DKC-Teile. Aber ich bin da so, wo ich sage, nee, es darf auch mal so ein Spiel sein. Und dieses, und ich finde, sie haben einfach die Sogwirkung von dem Spiel so gut hinbekommen, dass mich das überhaupt nicht gestört hat. Und ich habe mir auch noch keinen einzigen Gedanken darüber gemacht. Ich habe den Skilltree einfach als das genommen, was es ist, ein Skilltree. Und dann habe ich mich gefreut, ach, jetzt brauche ich mich hier darüber noch weniger Gedanken machen und so weiter und so fort. Und ich finde, einige Challenge-Level, die sind schon knackig. Also, da gibt es zum Beispiel Varianten, da hast du eine kleine Plattform, sage ich mal, und dann stehen da aber neben dir auf einmal noch 5 andere Gegner drauf und du hast eigentlich gar keinen Platz. Und ich bin dann so ein Typ, der versteht das erst beim 2. oder 3. Mal, anstatt sich so dämlich anzustellen, wie ich es manchmal getan habe. Zum Beispiel, dass man, es gibt ja diese Super Faust, also wie anderen Spielen, wie bei Mario die Stampfattacke, kannst du halt mit Donkey Kong so eine Faust nach unten machen. Und dann habe ich aber wieder nicht damit gerechnet, dass diese Plattform ja auch aus diesen Voxeln besteht und ich dann da einfach durchgefallen bin. So eine Sache. Ja. Und dann hatte ich schon manchmal so den Gedankengang, gerade neben dem Chat und so, dass ich dann doch eine andere Strategie wenden muss. Also zum Beispiel bei einer anderen Plattform mir einen Stein rausreiße und die dann da wegkloppe erstmal, damit ich da meine Ruhe habe. Das ist eher für mich so dieses Level an Herausforderungen, was ich da habe. Weil ich dann so ein bisschen schlau nachdenken muss. Ja, das ist jetzt vielleicht eine Strategie, die kannst du auch auf Kids anwenden. Aber ich glaube, Nintendo hat hier einfach einen guten Mittelweg gefunden zwischen anspruchsvoll und leicht zu lösen, gerade wenn man so ein strategischer Denker ist wie du. Weil du bist es halt gewöhnt, auch durch diese ganzen Souls-Games und so. Du gehst strategisch an eine Sache ran. Ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich lasse mich einfach überraschen, was als nächstes kommt. Und dann versuche ich da eine Strategie zu finden. Aber alles, was mich länger an der Stelle hängen lässt, manchmal mache ich schon Sachen doppelt. Klar. Aber wo ich denn, ich habe keine Geduld mehr, an der Stelle irgendwie 3 Stunden zu sitzen oder so.
Ja, da habe ich einfach keinen Bock mehr. Absolut, ja. Und es geht auch vielen so. Und ich glaube ja, auch der Mehrheit. Deshalb, ich weiß, dass ich mit diesem Empfinden wahrscheinlich auch in der Minderheit bin, aber das ändert ja im Endeffekt nichts, ne? Nee, und ja, ich räume ein, habe ich auch in meiner Review, dass ich, meine Güte, ich spiele seit ich ein Kind bin, Videospiele. Und Jump'n'Run ist mit Abstand das Genre, was ich am meisten in meinem Leben gespielt habe. Ich habe 200 2D-Jump'n'Runs gespielt, habe ich in einem Video neulich festgestellt. Ich habe alle 3D-Jump'n'Runs, die irgendwie relevant sind, gespielt und die meisten davon mehrfach. Ich bin Jump'n'Run-Veteran, safe. Mhm. Und das soll nicht überheblich klingen, aber ich denke mal, ich komme wahrscheinlich sehr gut mit dem klar, was so ein Spiel von mir möchte. Wahrscheinlich deutlich besser als die meisten, weil ich einfach mein Leben lang Jump'n'Run spiele. Und nicht, weil ich krass geil bin, sondern weil ich es mein Leben lang spiele. Und ja. Deshalb kann wahrscheinlich auch so sein, dass ich einfach sehr viel besser klarkam mit den meisten Dingen. Aber ich musste doch da. Aber das Spiel ist trotzdem auch einfach zu leicht. Ich meine, das sagen auch viele andere. Und allein auch die Bosse. Also die
ja,
Bosse.
Die Bosse, da bin ich dabei. Ja. Also sobald du halt die Bonanza Power aktiviert hast, klopfst du den zu Kartoffelbrei innerhalb von 30 Sekunden teilweise, ne? Das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sagte, hey, da hätte man vielleicht auch ein bisschen strategischer rangehen können, dass man eventuell noch ein bisschen mehr dieses Erfolgsgefühl hat, dass vielleicht die Bonanza-Power, die du ja bekommst, und die ist ja nun kein Geheimnis, die wurde ja auch schon in den ersten Trailern verraten, aber der Super Saiyajin 3 Donkey Kong sozusagen, nenne ich den immer, dass du den quasi, naja, der hätte nicht so über, also du hättest am Anfang machen können, dass du schon merkst, okay, der ist wirklich an einem Punkt, wo du schon mehr Power hast als mit einem normalen Donkey Kong, ne? Aber ich finde, das hätte man besser auswiegen können. Nehmen wir jetzt einfach mal die Bossfights, vielleicht hätten die nicht so leicht sein dürfen. Schon, dass du merkst, okay, du ziehst ein bisschen mehr ab, aber das lohnt sich nicht, die ganze Zeit auf die Bonanza-Power zu warten. Und du schlägst weiter mit dem normalen Donkey Kong ein, dies, das, jenes. So, da hätte wahrscheinlich einfach mehr HP im Hintergrund denn wirklich mal was geholfen. Und aber vielleicht hättest du es denn schon eher auf der Oberwelt gemerkt, dass du mehr freiräumst oder so. Ne? Das hätte man ja alles ein bisschen differenzieren können. Und da bin ich absolut bei dir. Also die Bossfights, meine Güte, ey.
Das Spiel selber macht es besser. Das Spiel selber, da bist du noch nicht, aber das Spiel selber zeigt dir später, wie man mit den Bananzas und wie man mit den Regeln des Spiels sehr, 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 sehr gute Bosskämpfe machen kann. Das kommt im letzten Viertel des Spiels und da ist es auf höchstem Niveau. Das heißt, das Spiel selber kann es. Nur die anderen Bosse sind einfach Brain AFK, simpel und kloppen. An sich immer ganz cool designt. Ich habe mich immer auf den Bosskampf gefreut, aber er war dann halt auf einmal nach 30 Sekunden vorbei. Mhm. Und ich denke mir so, okay, wow, das war der Boss so.
Mhm. Ja, verstehe.
Ja, ja, bis auf halt zwei, und die fand ich richtig ätzend, weil da einfach so ein Chaos geherrscht hat, dass ich wirklich, ey, ich habe gedacht, was ist das hier? Was ist denn das gerade für ein absolut schlimmes Chaos? Aber da muss man, das stimmen haben halt aber auch alle zu, die Bosse sind jetzt halt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Nee, aber gut, jedes Spiel hat so seine Schwächen, ja.
Aber, da muss man auch dazu sagen, waren sie bei Donkey Kong Country 1 auch nicht. Also,
nee,
Donkey Kong Country 1 hat wirklich übelst beschissene Bosse. Das sind einfach nur hochskalierte Gegner in den meisten Fällen, die du auch im normalen Spiel antriffst und die dann nochmal ein neues Moveset bekommen haben. Und das war's. Yeah. Also, ne, ist ein bisschen traditionell und ich könnte mir vorstellen, wenn sich Donkey Kong Bonanza gut verkauft, wird es auch einen Nachfolger bekommen, denke ich.
Das wird sich gut verkaufen. Weil ich muss, das Spiel ist ja auch für viele eine 10 von 10 und das auch zu Recht, weil es holt so viele Leute halt so immens ab mit genau dem, was sie wollen. Das ist halt der Unterschied. Viele Leute kommen nach Hause oder nehmen sich die Konsole und wollen den Kopf ausmachen, wollen abschalten, wollen einfach entspannen und wollen ein schönes, simples Game, in dem sie einfach kloppen können, in dem nicht so viel Frust entsteht, in dem sie die Optik, die Story und all das von diesem Spiel genießen können, denn all das liefert dieses Spiel auf höchstem Niveau. Ich bin da halt leider anders. Ich kann nicht abschalten in einem Spiel, wenn ich nicht gefordert werde. Und damit meine ich nicht jedes Mal, ich will nicht jedes Mal Midir, Souls-artige Bosse. Aber ich möchte ein Gefühl haben, dass ich entweder nachdenken muss, was ich tue, ich mag taktische Games, dass ich aber irgendwie vom Skill gefordert bin, dass ich irgendwo besser werden muss, dass ich irgendwo mich in das Spiel reindenken oder reinfuchsen muss, um irgendwo besser zu werden und irgendwo einen Unterschied zu machen in dem Spiel. Und ich kann nicht abschalten, wenn ich einfach passiver Begleiter bin. Deshalb hasse ich Quicktime-Events. Deshalb hasse ich Active Time Battle. Deshalb, ich mag Spiele, bei denen ich persönlich einen Unterschied mache, ich mich reinfuchsen und reinsteigen kann. Nicht jedes Mal auf Souls-Schwierigkeit, aber irgendwie. Und das Spiel ist mir da halt einfach deutlich zu einfach und deutlich zu simpel in seinem Gameplay-Loop und damit habe ich leider ein bisschen Pech gehabt. Und die beiden passen halt zusammen, weil durch dieses zu einfache fehlt bei mir leider die Motivation, diese ganzen Sachen zu sammeln. Aber, kleiner Tipp an dich und auch an die Zuhörer, ohne was zu spoilern, die Bananen machen ja keinen Unterschied für den Level-Progress, ne?
Nee.
Ihr werdet sie aber später haben wollen. Also lasst sie nicht so komplett liegen. Ich sag jetzt nicht, rastet aus, aber sammelt sie vielleicht doch ein bisschen ernsthafter, weil später werdet ihr sie wahrscheinlich dann doch haben wollen. Es ist halt nur ein bisschen kacke, dass das erst im Postgame stattfindet und man erst im Postgame erfährt, dass man sie jetzt doch haben will. Das hätten sie echt besser lösen können.
Also da muss ich sagen, das passiert halt dem Casual Player wie mir halt nicht, weil ich gerne die Bananen auch sammel einfach. Also die Bananen sind wirklich so dieses Ding, wo ich sage, oh geil, das ist eine Banane. Und das macht auch wesentlich mehr Sinn, das habe ich auch schon mal erwähnt, als zum Beispiel bei Super Mario Odyssey. Weil bei Super Mario Odyssey hast du ja zum Beispiel die Münzen gesammelt und die haben am Ende, ob du die jetzt gesammelt hast oder nicht, war scheißegal. So. Ja. Außer du hast ein paar Kostüme kaufen wollen, die mir auch scheißegal waren.
Ja, aber so ging es mir halt mit den Bananen auch.
Also, nee.
Mir, weil mir war der Skilltree egal. Und wozu? Also ich hatte halt wirklich Stellen, wo ich bei der Banane, keine Ahnung, da war halt ein großer Abgrund. Und da drüben war eine Banane. Und ich hätte da jetzt rüber, also ich habe den Weg gesehen. Da war so ein kleiner Weg außenrum. Und ich bin halt weitergegangen und habe das Spiel weitergespielt. Und einige, hey, warum holst du denn nicht die Banane? Und ich so, wozu? Und da habe ich halt, wozu soll ich sie denn jetzt holen? Sie gibt mir nichts. Und deshalb habe ich halt einfach gemerkt, dass da leider ein bisschen was für mich fehlte, ja. Aber das ist bisher alles subjektiv. Es gibt eine Sache, die kreide ich dem Spiel halt wirklich auf objektiver Basis an und verstehe auch nicht, warum das einige so vehement verteidigen. Das kann nur daran liegen, dass ich Veteran bin im 3D-Jump'n'Run, dass ich anscheinend schon alles gesehen habe. Hm. Aber dieses Spiel ist kein 3D-Plattformer.
Wird es denn so beworben?
Naja, beworben, ja, es wird auch immer wieder so genannt. Und an sich ist es mir egal, wie das Spiel benannt wird. Aber Donkey Kong Bonanza ist kein 3D-Plattformer. Es ist ein 3D-Action-Adventure, in dem man viel springen kann. Wenn Donkey Kong Bonanza ein 3D-Plattformer ist, dann ist Elden Ring auch einer. Dann ist Returnal einer. Dann ist Assassin's Creed einer. Dann ist Lego City Undercover einer. Sind sie aber nicht. Das sind Spiele, in denen das Springen ein großes Element ist, dass du sehr viel nutzt und dass du auch, um dich durch die Welt zu bewegen, springst du viel. In Elden Ring Night Rain springe ich garantiert mehr als in Donkey Kong Bonanza, weil ich mich über die Welt bewegen möchte. Mhm. Aber das ist nicht das Kernelement des Spiels in Elden Ring Night Rain. Genauso wenig wie in Lego City Undercover. Da bewegst du dich, aber das ist ein 3D-Collectathon in einem schönen Open-World-Spiel. In Assassin's Creed ist garantiert nicht Springen das Kernelement des Games. In Returnal auch nicht. Und in so vielen anderen Spielen auch nicht. Und in Donkey Kong Bonanza auch nicht. Es ist nicht das Kernelement des Spiels. Es ist deine Art, dich fortzubewegen. Aber die meiste Zeit kletterst du und du haust. 90% des Spiels drückst du Y und spammst mit deinen Fäusten alles weg. Die Bosskämpfe sind darauf ausgelegt, dass du kloppst und nicht auf sie springst. Die Challenges sind darauf ausgelegt, dass du kloppst und da keine großartigen Jump'n'Run-Manöver vollführst. Die einzigen Passagen sind, und da ist nur 2 von 4 überhaupt Jump'n'Run, sind die Retro-Challenges, die mich richtig enttäuscht zurückgelassen haben, by the way.
Echt?
Also erstens gibt es davon viel zu wenig, ich will die Zahl nicht droppen, viel zu wenig, dann sind sie super kurz, super easy und die Remixes sind auch tatsächlich nur so nett. Also die haben mich auch tatsächlich echt enttäuscht. Also es gibt später ein Retro-Level zu etwas sehr, sehr Ikonischem aus der Donkey Kong-Reihe, wo ich tatsächlich dann zugeschaut habe und ich durfte 6-mal springen. Und dann war es vorbei. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Und es kommt später noch was, da saß ich wirklich da und habe gedacht, oh mein Gott, da kommen altbekannte Charaktere wieder aus der Donkey Kong-Reihe. Sind ganz kurz da, sagen Hallo, dann spielst du eine der schlechtesten Rennen, die ich je in meinem Leben spielen musste. Das ist so ein Grütz, den sie da programmiert haben. Es steuert sich scheiße, es ist absolut Brain AFK. Ich habe trotzdem gewonnen, obwohl ich alles falsch gemacht habe. Es ist optisch super langweilig, du fährst nur im Kreis. Und ich habe gedacht, das war's? Das war die Ebene? Ich habe mich richtig verarscht gefühlt. Und die ganzen Ruin-Challenges sind so langweilig. Mhm. Sowohl diese, wo du kloppen musst, davon sind die meisten doch einfach nur drück Y und du hast gewonnen. Bum, bum, bam, bam, bum, fertig. Diese Gegner-Challenge-Passagen sind so stumpf. Oh mein Gott. Aber die Ruin-Challenges sind auch nicht viel besser. Das ist doch alles absoluter 3D-Jump'n'Run 0815 Einheitsbrei. Mhm. Da, wo du die Häuser mal kaputt kloppen musst, die sind ganz witzig. Und ein paar andere, wo du so einen Flipper-Automaten angeteasert hast, da hätte man auch was draus machen können. Die Idee war nett. Aber alles andere ist so absolut basic Jump'n'Run. Mehr als ein paar Mal springen oder irgendwas kaputt kloppen musst du da nie. Auch nicht, ich habe sie jetzt mir angeguckt. Die Leute haben immer wieder gesagt, Tim, da sind doch ganz coole dabei. Ich habe sie mir angeschaut und ich habe gedacht, das war's. Und sie waren selber ein bisschen verwirrt dann on Stream. Entweder ich habe alles gesehen und ich bin nichts mehr zu begeistern, aber ich finde das Platforming in diesem Spiel und diese Ruin-Challenges so unglaublich basic und langweilig und uninspiriert, dass ich da wirklich nicht verstehen kann, warum die Leute diese Ruin-Challenges so abfeiern. Vor allem, ich finde sie auch noch hässlich. Sie haben, warum in so einem Schneelevel, warum ist das dann nicht alles so im Schneedesign? Das hat mich bei Odyssey schon gestört. Warum ist es dieser sterile Ruin-Challenge-Look? Alle hässlich. Da sind ab und zu mal ein paar Dornen oder sowas. Aber warum hast du nicht geilen Hintergrund irgendwie, der dann auch auf Dorn-Thema ist? Warum sehen die nicht alle aus wie die Bramble Blast Challenge mit einem geilen Hintergrund dahinter? Warum sind die alle so langweilig? Und dann die Musik in diesen Challenge-Leveln. Oh, ist die langweilig. Also, die haben mich wirklich abgefuckt, ne? Und als ich da dann auch nicht meinen Jump'n'Run-Spaß gefunden habe, das war dann dieser große Frust in der Mitte, wo ich gedacht habe, dieses Spiel ist an diesem Punkt halt echt nicht gut. Es ist echt nicht gut im Punkto Platforming und Jump'n'Run. Kaum vorhanden und wenn doch, richtig basic und simpel. Und das ist der einzige Punkt, wo ich wirklich dem Spiel objektiv etwas an den Kopf werfen möchte, weil ich weiß, dass meine anderen Probleme sind sehr subjektiv und werden wahrscheinlich 80% der Spieler gar nicht stören. Mehr noch, wahrscheinlich feiern sie eher das, was ich schlecht finde. Und das sehe ich komplett. Ich hatte da leider ein bisschen Pech. Für mich bleibt es trotzdem ein 7,5 von 10. Ich habe sehr viel Freude gehabt mit vielen Passagen. Ich liebe Pauline, ich liebe die Präsentation, ich liebe den Look. Ich freue mich über dieses Spiel an sich. Ich kann nur nicht vergessen, dass ich in der Mitte wirklich, wirklich viel Langeweile empfunden habe und mich einfach sehr unterfordert gefühlt habe vom Platforming.
Das ja, 7,5 ist auf jeden Fall erstmal eine Ansage. Ich gehe aber davon aus.
Das Ende macht halt viel gut. Das Ende macht bei mir wirklich viel gut. Das ist so geil, Mann. Ich sag's nochmal, das ist mit der geilste Shit, den ich je gespielt
habe. Es ist auch bei mir so, dass ich momentan relativ viel am Stream bin, weil ich dieses, also weil mich dieses Spiel auch am Stream hält. Ne? Und ich kann, also Mittelteil, ich weiß jetzt nicht, wo der Mittelteil ist. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt Ebene 700. Aber
ab 900 war es bei mir.
Okay. Dann kann ich dazu natürlich noch kein Ergebnis sagen, aber ich würde sagen, eine 9 von 10 ist es bis jetzt. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht schieben wir noch mal ein Update nach, denn nächstes Mal. Ne?
Ja, und das ist auch völlig okay. Und das ist mir immer wieder wichtig. Für euch persönlich kann es wirklich das Traumgame sein, weil es euch genau trifft und das sehe ich. Nur das 3D-Platforming, das ist, finde ich, wirklich, wirklich objektiv nicht gut. Und alles andere ist subjektiv. Und feiert das Game, habt den Spaß eures Lebens. Ich verstehe es und ich sehe es. Ich sehe die Qualitäten des Spiels. Und ich liebe es ja selber auch. Halt eben durch das Ende und die Nostalgie. Und ich habe sehr positive Gefühle zu dem Game. Aber halt eben nicht auf Jump'n'Run-Basis.
Ja, also ich habe aber auch den Leuten, also da will ich jetzt noch das abschließende Wort zu sagen. Ich habe den Leuten auch im Stream gesagt, weil sie auch reingekommen sind und sagen, naja, eigentlich feiere ich Jump'n'Runs nicht so. Und ich habe gesagt, nee, das ist auch kein Jump'n'Run. Das ist eher Welten erkunden und du kannst springen. Also das ist hat nichts mit Jump'n'Run zu tun im klassischen Sinne. Und deswegen, und hat theoretisch, halt wenn du es mal ganz grob sehen willst, durch Donkey Kongs Movement musst du auch an relativ wenig Stellen einfach springen. Du kannst ja auch einfach durchlaufen. Und das ist, ne?
Ja, aber du kannst. Und das muss ich lobend erwähnen. Das Movement ist sehr cool. Und es hat schon Spaß gemacht, weil du auch in der Luft viel Blödsinn machen kannst. Ähnlich wie bei Odyssey, wenn du diese Trickjumps in der Luft machst. Es hat schon Spaß gemacht dadurch. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem. Ich mag sowas halt. Und ich sehe sowas recht schnell. Ich bin nicht der krasseste Spieler vom Skill her, das weiß ich selber. Es gibt Leute, die sind in solche, auch in Souls-Games ja tatsächlich, schneller auf einem höheren Niveau als ich. Aber ich würde von mir behaupten, ich bin ein cleverer Gamer, ohne dass das überheblich klingen soll. Ich sehe einfach relativ schnell Dinge, Exploits oder Tricks und habe da auch Spaß dran, danach zu suchen. Und ich habe dann halt schnell meinen Weg gefunden, wie ich Passagen überspringen konnte und anders ans Ziel kommen konnte, als das Spiel es eigentlich wollte. Ja. Und das hat mir voll Spaß gemacht. Und das erlaubt das Spiel tatsächlich, dass du durch das Beherrschen des Movements dann auch irgendwie besser durch das Spiel kommst. Das muss man auch nochmal erwähnen. Das macht Spaß, aber das ist halt nicht das Kernelement des Spiels.
Ja, das ist, ich bin gespannt, wie mein Fazit. Ich gehe mal jetzt so rein von unserer Ersteinschätzung davon aus, dass es bei mir ein bisschen höher wird, aber
deutlich höher. Allein wenn das Ende kommt, sagst du 7 von 10. Dich stört ja gar nicht, was mich gestört hat. Und alles andere ist 10 von 10. Und wenn dich das, was mich nicht stört, nicht stört und du siehst das Ende, dann gehst du ab wie ein Zäpfchen.
Ja, dann bin ich gespannt. Oh,
deine Reaction will ich sehen.
Ich hoffe, Ende. Werde nicht zu sehr gespoilt, würde ich sagen. Weil es gibt ja auch die ein oder anderen Idioten, die der Meinung sind, die wichtigsten Sachen packen wir jetzt mal auf Thumbnail. Ich hoffe einfach, ich werde bis dahin verschont.
Naja.
Gut.
Aber lass mich dir sagen, selbst wenn du gespoilert wirst, wer oder was am Ende oder sowas, es ist trotzdem geil.
Okay.
Ich wurde leider gespoilert.
Dann würde ich sagen, jetzt haben wir sehr lange über Donkey Kong Bonanza gesprochen, aber ich finde, vielleicht ist es.
Also Cranky Kong ist der Boss am Ende. Jetzt habe ich es verraten. Und du kämpfst gegen Cranky Kong, es ist einfach nur geil.
eine kleine Zwischenfrage an die Leute. Wir sind momentan so ein bisschen dabei. Das Roundup, das soll schon so bleiben. Also es soll schon den klassischen Sinn erfüllen. Aber wir haben momentan auch sehr Spaß an dem SNES-Cast und wir haben auch immer Spaß, uns über aktuelle Spielerfahrungen zu unterhalten. Und wir würden das Roundup eventuell ein bisschen umstricken wollen. Nicht im Sinne von, dass wir es euch wegnehmen, weil wir wissen, dass ihr das sehr gerne hört. Aber vielleicht, wir haben zum Beispiel jetzt sehr intensiv über unsere aktuellen Spielerfahrungen gesprochen. Das war jetzt fast eine Stunde. Aber vielleicht wollt ihr das ja auch. Und da würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen, wie ihr das so seht oder ob wir eventuell die Themen noch ein bisschen, aussortieren, noch ein bisschen wichtigere Themen reinnehmen und das zweite Roundup anstatt mit News-Themen mit so Sachen wie dem SNES bestücken oder mit alten Konsolen oder einfach so eine Historie. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, ihr macht das doch gerade nebenbei. Ja, das ist richtig, aber das ist jetzt auch so eine Sache, wo wir dann auch langsam merken, okay, jetzt wird es zeitlich wirklich knapp, weil wir ja 8 bis 9 Podcasts im Monat raushauen. Und das ist vergleichsweise viel. Andere Podcasts hauen da auch gerne mal 4 Podcasts im Monat raus und sind da trotzdem damit gut. Wir wollen da euch nichts wegnehmen, aber vielleicht, dass wir sagen, hey, das zweite Thema setzen wir dann ein bisschen in Recherche, in alte Konsolen oder alte Spiele oder keine Ahnung, vielleicht auch mal Filme oder so. Lasst da gerne mal eure Meinung bitte da. Da brauchen wir mal Feedback.
Ja, oder wir merken, wir haben so geile Spiele gespielt, dass wir einfach darüber reden. Also, pass auf, ich komme vor allem daher, ich habe es vorhin ja angesprochen, dass ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich euch in den letzten, vielleicht sogar im halben Jahr, euch die beste Performance im Roundup geben konnte. Weil ich selber von diesen Themen, die eine ganze Zeit lang sich sehr oft wiederholen oder sehr technisch wurden, ich euch gar nicht wirklich Unterhaltung geben konnte. Und ich glaube, und da könnt ihr gerne mal schreiben, dass das Roundup eher davon lebt, dass Patrick und ich sind es ja meistens, sich einfach auch wild unterhalten, über Dinge diskutieren oder sprechen oder auch mal fetzen. Und wenn ich halt sehr viel passiv dabei bin, weil ich die Themen entweder sehr langweilig finde oder zur Technik nichts sagen kann und ich oft das Gefühl, gerade dieser ganze Gerüchtebrei, dass sich alles wiederholt und gefühlt alles schon ausdiskutiert wurde, dass ich dann einfach euch ja auch gar nicht ein wirklich gutes Roundup geben kann und mich da oft sehr auch vorher schon ertappt gefühlt habe, weil ich schon genau gesehen habe, okay, das sind heute wieder Technik-Themen, so irgendwelche neuen Chips in der PlayStation 5 sind aufgetaucht, irgendwer so, und ich denke mir schon, was soll ich denn dazu sagen? Also die Frage ist quasi beim Roundup, klickt ihr beim Roundup für das Miteinander und das Gelaber, weil dann finden wir genug Ideen, euch interessante, lustige Labereien zu bieten. Oder geht es euch da wirklich um die Themen? Ich würde jetzt sagen, es geht euch gar nicht um die News-Themen. So richtig.
Naja, oder? Also man braucht natürlich immer einen Aufhänger und dafür sind die News-Themen natürlich immer gut.
Ja, schon.
Aber wenn das natürlich eher um dieses, über dieses Nerd-Gelaber geht, um Gaming und so weiter, da würde dann natürlich auch gut der zweite Podcast im Monat, also wir haben ja 3 freie Podcasts im Monat neben den Herzteilen jetzt, würde dann natürlich gut passen, einfach auch uns über andere Themen auszutauschen. Meinetwegen auch über die PlayStation 1 oder so. Und wenn da mal ein technischer Part kommt, dann muss ich das natürlich kurz einordnen oder ähnliches. Aber generell, dass man einfach mal sagen kann, hey, jeder sucht sich da seine Games raus oder was weiß ich, seine Kuriositäten. Und PlayStation 1 kann man sicherlich auch 4, 5 Podcasts draus machen am Ende, so wie es jetzt beim SNES wahrscheinlich auch sein wird. Und das möchte ich einfach gerne mal wissen, sozusagen ein Let's Play des Podcasts, so dass man das immer fortführt. Und das würde ich mal gerne einfach wissen als Feedback. Und gebt uns da auch gerne Feedback. Wir sind ja jetzt auch auf YouTube unterwegs. Auch da werden wir natürlich die Kommentarspalte beobachten. Da werden sicherlich auch Leute dabei sein, die den Podcast schon lange als RSS-Feed hören auf seinem Smartphone und jetzt einfach sagen, ey, da kann ich ihn doch mal leichter kommentieren. Also von daher sehr, sehr gerne haut da einfach mal in die Tasten. Aber jetzt haben wir noch News-Themen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und da kommen wir mal zu einer netten Sache, die ich irgendwie feier, aber auch irgendwie kurios finde. Die PlayStation 5, Tim, ist ja eine Konsole, die du auch viel bespielst.
Ja.
So, und die bringt erstmal ein nettes Update jetzt für den DualSense-Controller. Der ist nämlich jetzt mit 4 Geräten gleichzeitig verbindbar. Das heißt, Du kannst einfach zwischen den Geräten wechseln, ohne dass du den jedes Mal neu synchronisieren musst, falls das dein favorisierter Controller ist. Ist auf jeden Fall ein nettes Update. Aber was ich viel eher ansprechen will, und das finde ich ein kleines Kuriosum, aber vielleicht auch gar nicht mal so unberechtigt. In der aktuellen Firmware-Version der PlayStation 5 ist ein Feature versteckt, das nennt sich Power Saver. Und da wird die PlayStation 5 dafür sorgen, dass sie weniger Strom verbraucht. Und jetzt muss ich ganz kurz auf die technische Richtung abbiegen. Ich mache es aber kurz und knackig. Es ist so, dass zum Beispiel bei den aktuellen Handhelds, wie zum Beispiel den PC-Handhelds oder ähnliches, Steam Deck, Ally und wie sie nicht alle heißen, da kann man verschiedene Power-Modi auswählen für den Prozessor. Der kann entweder auf 9 Watt laufen, 17 Watt, 25 Watt. Und jedes Mal hast du einen Performance-Boost. Und jetzt will man das im Grunde genommen auch bei der PlayStation 5 einführen. Und das finde ich eine spannende Angelegenheit, weil das angeblich auch noch ein bisschen weiter darüber hinausgehen soll. Die Spiele sollen dann nicht nur schlechter laufen, sondern dann auch automatisch mit ein paar weniger Details, weniger Auflösung oder. So, wir sind in der aktuellen Debatte. Wir haben eine Nintendo Switch 2, die verbraucht 20 Watt bei Cyberpunk. Eine PlayStation 5 230 Watt, also das Zehnfache. Wir müssen, wie wir ja alle wissen, auch so ein bisschen energieeffizient unterwegs sein und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich verschiedene Lösungen. Balkonkraftwerke, da gibt es natürlich Varianten wie, nein, ich lasse jetzt nur meinen USB-Ventilator laufen anstatt meiner Klimaanlage und so weiter und so fort. Kann man also machen, muss man natürlich immer sehen, wie sehr macht das mein 41-jähriger Kreislauf noch mit und so weiter. Aber jetzt einfach mal zu sagen, wir cutten so ein bisschen die Leistung in Zeiten von Xbox Series S und Switch 2. Was wäre da dein erster Gedanke dazu?
Der erste Gedanke ist, hä? wird es mich am Ende tangieren? Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, mir ist, pass auf, wenn ich jetzt höre, sie verändern was, sie kappen was, sie machen dies, sie machen das. Das Einzige, was mich interessiert, ist, was ist am Ende das Ergebnis? Mhm. Wird es mir auffallen? Werde ich eine schlechtere Performance wahrnehmen? Also ist, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, hey, hier kommen jetzt Männer an und bauen mir meine PlayStation 5 und sie nehmen mir eine schlechtere Grafikkarte in die PlayStation 5. Mhm. Einfach so, ohne dass ich was dagegen machen kann. Aber wenn ich dann spiele, verändert sich für mich nichts, ist es mir egal.
Mhm, okay.
Also, das ist so, von dem, was du erzählt hast, ist es für mich jetzt schwer, mir vorzustellen, was im Endeffekt tatsächlich aktiv passieren wird und ob es mich beim Spielen in irgendeiner Weise einschränkt, ob es wirklich eine Änderung macht. Und solange ich mir das nicht vorstellen kann, klingt es im ersten Mal nur wie etwas, was einen theoretisch stören sollte, aber ich frage mich, ob es mich wirklich stören wird oder ob es mich tangieren wird.
Ja, es ist halt eine spannende Angelegenheit. Also bei diesen Handhelds, die ich gerade erwähnt habe, ist es so, dass du, wenn du weniger Watt einstellst, bekommst du auch tendenziell weniger FPS. So. Also das heißt, ein Spiel wird wahrscheinlich dann anstatt mit 60 nur noch mit 30 FPS laufen.
Was? Nee, das will ich nicht.
Und dafür müsste man halt dann, um dieselben FPS zu bekommen, eventuell mit den Details runtergehen. Also Sichtweite, Pflanzen, die dann aufploppen, die vorher schon da waren, was es da nicht alles gibt. Oder nehmen wir jetzt einfach mal Donkey Kong Bonanza, da hättest du denn, wäre dann wahrscheinlich der Hintergrund vom Level eher nur statisch, anstatt sich, oder so ruckelig wie bei Pokémon und bei Kirby, wenn die Gegner weiter entfernt waren, wo die mit weniger FPS liefen und so weiter und so fort. Also einfach alles so eine Tricks, um den Stromverbrauch zu senken. Das wäre so die Auswirkung wahrscheinlich.
Mhm.
Und aber dafür verbraucht denn die Konsole meinetwegen anstatt 230 Watt nur noch 130 Watt.
Aber dann frage ich mich, dann würde ich jetzt so denken, das darf dann doch am Ende meiner Entscheidung sein. So war also bestimmt.
Ja, genau, der Power Saver Modus wäre dann manuell. Den könntest du denn einstellen, wenn du willst.
Ja, aber dann ist es doch nur positiv. Oder habe ich das nicht verstanden?
Also, auf der einen Seite ja. Also generell, dass man sagen kann, ey, ich entscheide jetzt hier. Auf jeden Fall cool. Die Frage ist halt, wie weit ist es denn noch eine Konsole? Ne? Also, Und wie steigt der Aufwand für Entwickler? Müssen die denn extra wieder ein Profil dafür entwickeln, so wie es jetzt bei der Switch 1 Handheld, bei der Switch generell Handheld und Docked-Modus ist? Müssen wir dafür einen extra Modus machen? Jada, jada, jada und so weiter. Da steigen die Entwicklungskosten. Und wie verwirrend wird das dann langsam für Leute, die eigentlich eine Konsole kaufen, um einfach damit spielen zu wollen? So, denn ich meine, eine aktuelle Konsole Vergleich, natürlich ist das, wenn man das mit einem Cartridge-System vergleicht oder so, ist das natürlich schon lange nicht mehr das, was wir in den 90ern und frühen 2000ern hatten. Aber es ist halt so, ja, kannst du jetzt machen, kannst du jetzt nicht machen. Und dann, zum Beispiel, ich war vor kurzem bei meinem Cousin, der wusste nicht mal, dass es einen Performance-Modus gibt. Der hat Dragon Ball Kakarot, hat der einfach mit seinen 30 Frames da gespielt. Ich habe gesagt, Alter, der Grafikunterschied zwischen Performance-Modus und High-Fidelity-Modus, der ist eigentlich nicht merkbar. Und er so, was, Performance-Modus? Und ich habe gesagt, ja, da bekommst du gerade bei einem Kampfspiel 60 Frames. Das wusste der nicht mal.
Ja, okay.
Ne? Und das ist einfach so, wie kompliziert willst du eine Konsole noch machen? Oder ist es eher so eine Ausrede, dass man sagt, ja, dann machen wir jetzt halt den Stromsparmodus. Können die Leute dann aktivieren, aber wissen die dann überhaupt, was abgeht oder so? Und dann wird es wieder erklärt. Und dann wird es eh wieder beiseite gewischt. Und da finde ich doch eher, sollte man doch eher in die Hardware investieren und sagen, okay, wir bieten noch mal eine überarbeitete Hardware an, die ähnlich wie bei der Switch 1 zur Switch 1 OLED dann einfach den Chip energieeffizienter macht. Das ist für mich so ein Zwischending eher so ein bisschen uninspiriert. Ja. Ne?
Also ich weiß nicht, es klingt im ersten Moment, das soll jetzt nicht fies klingt. Das klingt wie, sie machen ein Feature, was optional ist. So, sie geben eine neue Option, die Leistung runterzustellen. Und das klingt so ein bisschen, als wenn man da jetzt unbedingt etwas Schlechtes dran suchen möchte. Also, ja, zu kompliziert, aber wenn jetzt einfach alles so bleibt bei der PlayStation 5 wie jetzt, und dann gibt es halt eine Einstellungsoption, doof wäre, wenn es automatisch verändert wird und niemand checkt das so richtig oder bekommt es mit, aber an sich, wenn es halt nur eine Option ist, das einzurichten, sehe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so die Probleme drin, weil das andere wirkt so, ja, dadurch wird die Konsole zu kompliziert oder das klingt ein bisschen wie, man sucht jetzt etwas Schlechtes daran.
Ja, es ist, ich finde es generell eigentlich nicht schlecht, aber ich habe halt auch die Ahnung davon. Ne? Ich weiß halt, wenn ich, ich habe eine PlayStation 5 Pro, ich brauche mich da gar nicht drum scheren, so die verbrät dann halt ihre 300 Watt anstatt ihre 230 Watt. Und ich bezahle dann auch gerne den Strom. Ich finde das Feature an sich gut, wenn man wirklich sagt, ey, jetzt ist hier aber, also man sagt ja schon, es ist schon kurz vor oder es ist schon aber ich sag mal so, ey, wenn jetzt zum Beispiel ein Staat sagt, ey Leute, wir müssen hier dringend Energie sparen. Das ist einfach zu viel, was ihr hier raushaut. Wir kriegen das mit unserem Stromnetz nicht gespart. Und dann hast du so einen Modus, finde ich das cool. Aber wie viele wissen denn davon? Ne? Und ja, das ist halt so, ich finde, Konsolen sollten immer noch das System sein, wo du sagst, ey, ich lege mein Spiel ein, meinetwegen zieht er noch automatisch das Update und dann kann ich in einer Dreiviertelstunde loslegen oder so. Aber irgendwie, es ist so ein Ding, es kommen immer mehr Optionen dazu und die Leute sind einfach nur verwirrt davon. Ich habe schon damals Leute schreien gehört, die vom Expansion Pack beim N64 verwirrt waren. Im Grunde genommen die erste Konsolengeneration mit Quality- und Performance-Modus. Weil die Spiele sahen immer schlechter aus, auf dem N64 liefen dafür aber auch immer ein bisschen besser. Also genau das Gleiche, was wir dafür haben. Und damals waren die Leute schon verwirrt. Soll ich das jetzt und mache ich das jetzt und dies und das und jenes? Und dann haben es am Ende die Technikenthusiasten gekauft, wie ich, die dann eine höhere Auflösung hingenommen haben, aber das Spiel hat mehr geruckelt. Also es ist wieder so, weiß ich nicht. Und dann kommt jetzt noch mal eine Option. Und dann hast du ja bei der PlayStation 5 oder bei der Xbox Series X hast du ja sowieso schon teilweise Spiele Performance, Qualität, Performance mit Raytracing, Qualität mit Raytracing, oder noch einen fünften Modi. Und das ist halt einfach, finde ich, es wird langsam ein bisschen viel. Also das ist so mein, ansonsten finde ich die Idee gar nicht mal schlecht, ne? Aber ansonsten, ja, weiß ich auch noch nicht. Schwierig.
Ja, es ist halt gut, wenn Optionen kommen und sowas. Also ich bleibe dabei, ich sehe es im ersten Moment jetzt erstmal nicht so besonders kritisch.
Ja. Ja, gut, dann haben wir das. Aber wir haben noch ein handfesteres Thema. Und zwar, Microsoft rudert beim Preis von The Outer Worlds 2 zurück. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, warum ich das hier anspreche, da wir gleich zu Nintendo kommen. Und ja, bei Nintendo haben wir ja momentan den Punkt Donkey Kong Bonanza. 80 Euro habe ich bezahlt, ist eine Woche später bei Amazon auf 70 runtergegangen. Na gut, aber wenn du es halt Day One spielen willst, was sollst du machen? So, und dann haben wir Controller für 90 Euro, der Pro-Controller, und der liegt jeder dritten Nintendo Switch 2 gerade dabei. Das ist heute auch eine News, die rausgekommen ist. Und so weiter und so fort. Und Microsoft sagt jetzt auf der anderen Seite wieder, wir wollten eigentlich, also die haben ja The Outer Worlds, was ja eine Kritik quasi an den Kapitalismus ist, für 80 Euro verkaufen. Das erste Spiel, was für 80 Euro gekommen ist bei Microsoft, ist wieder Wahnsinn. Und jetzt sagen sie aber, wir gehen wieder zurück auf 70 Euro. Finden wir das jetzt gut? Oder ist das eher so ein, wir müssen jetzt, weil die Xbox nicht läuft?
Wie viel sind sie runter?
10 Euro. Von 80 10. auf 70. Ja,
ja, okay. Mann, da weiß ich halt auch wieder nicht. Ich will jetzt gar nicht so dodgen, aber ich weiß jetzt auch da gar nicht so richtig, was du zu sagen und spekulieren. Ich meine, es kann so viele Gründe haben, ne? Und das ist im Moment, finde ich persönlich, super schwer, bei dieser ganzen Preisdiskussion super schwer abzuschätzen, was von dem, was jetzt um uns herum passiert mit den Preisen, was davon müssen wir wirklich verteufeln, was davon hat irgendwelche offiziellen Gründe, man checkt das ja auch alles gar nicht mehr so, weißt du? Was von dem hat wirklich Inflationsgründe, was davon liegt wirklich an den Produktionskosten oder machen sich da jetzt irgendwelche CEOs wieder die Taschen voll? Ich tue mich ganz schwer aktuell über Preise, Preisunterschied, Preiserhöhung zu diskutieren, weil ich das Gefühl habe, wir wissen halt nichts wirklich. Leider, und das, da kann sich jetzt jeder den Schuh anziehen, wie er möchte, leider auch oft diejenigen, die irgendwie so tun, als hätten sie Ahnung oder als so tun, als wüssten sie oder ja, das ist doch weil so und so. Da ist leider sehr viel Schmu dabei und sehr viel Blabla und Halbwissen. Wir wissen, glaube ich, echt leider sehr, sehr wenig, was da oben wirklich passiert, woher die Preise kommen. Ich glaube schon, dass sich da einige sehr gerne die Taschen voll machen. Aber so dieser Doom-Talk, dass auf jedem Videospiel 90% Gewinn ist und mit jedem Videospiel, was du kaufst, bleibt Nintendo-Chef eine Woche länger im Urlaub, so gefühlt. Das ist auch nicht so. Und deshalb, ich würde einfach da einfach sehr gerne, das werden wir nie erfahren, da irgendwas mal wissen, wie entsteht die Preiskalkulation eines Spiels, wie viel Handlungskosten entstehen, wie viel Bezugskosten entstehen und wie viel Gewinn ist auf so einem Spiel tatsächlich drauf. Weil dann könnte ich da besser drüber diskutieren. Ansonsten finde ich das so immer so spekulativ. Vielleicht hat es irgendwelche Gründe mit den Xbox Games, die wir gar nicht sehen. Vielleicht sind irgendwelche Handelslizenzen entfallen, die dafür gesorgt haben, dass sie beim Bezug von irgendwelchen Discs vorher draufzahlen mussten und das fällt jetzt weg. Und deshalb ändert sich im Endeffekt nichts, dass sie jetzt die Spiele für 70 Euro anbieten können statt für 80. Vielleicht ja, vielleicht nein, weißt du?
Ja, es ist wirklich so eine Diskussion. Das Einzige, was es ja objektiv zeigt, dass offensichtlich auch durch große Konzerne finanzierte Games immer noch für 70 Euro verkauft werden können und nicht unbedingt auf 80 oder 90 hoch müssen. Und ich sag's mal so, wie es ist. Ja, Mario Kart World ist ein tolles Spiel. Und Donkey Kong Bonanza, haben wir ja gerade schon ausführlich besprochen, ist ebenfalls ein richtig gutes Spiel. Aber ich glaube, die hätte man auch locker für 70 oder 60 Euro verkaufen können. Also gerade
weiß man halt nicht, ne? Vermutlich ja. Aber also, was ist, wenn nicht?
Also, ich hatte vor kurzem bei unserem Format Wie geil, hatte ich mit Samsung eine Diskussion und der hat eine interessante Zahl aufgemacht. Microsoft hat ja jetzt vor kurzem 9.100 Mitarbeiter entlassen. Und das ist eine traurige Zahl und das war wieder mal so ein Ruck, der durch die Industrie ging. Und damit Nintendo überhaupt so viele Mitarbeiter entlassen könnte, müssten sie erstmal noch 1.500 Mitarbeiter einstellen. Also, was ich damit sagen will, bei Nintendo also die Hauptkosten für eine Spieleentwicklung entstehen durch die Mitarbeiter. Logischerweise. Die sitzen da jahrelang, müssen monatlich bezahlt werden oder sollen auch monatlich bezahlt werden, logischerweise, und kosten Geld.
Ja.
So, jetzt hast du bei Microsoft oder bei Ubisoft teilweise an einem Spiel 2000 Leute sitzen. So, das ist eine ganz einfache Hochrechnung. Nehmen wir mal an, von den 2000 Leuten verdient hoffentlich jeder ein richtig gutes Gehalt. Ich gehe jetzt einfach mal von $5,000 aus oder so. Ne? Und dann haben wir monatlich eine Summe von bis zu $10 Millionen. Was ja der Wahnsinn ist. So, jetzt haben wir Nintendo, wir haben japanische Verhältnisse. Und wir haben, ich gehe mal davon aus, dass Nintendo ein bisschen besser zahlt als zum Beispiel Capcom. Aber wir wissen, dass vor einem knappen Jahr kam ja so ein bisschen die Gehaltszahlung von Capcom raus. Und die waren nicht pralle. Da lagen die Leute zwischen 1.500 und 1.800 Euro. So, jetzt haben wir an einem Mario Kart 200 Leute sitzen. 200 Leute, die, sage ich mal, bei Nintendo hoffentlich ein bisschen mehr verdienen als bei Capcom. Gehen wir mal von 2,5 aus. So, da sind wir von 10 Millionen auf 500.000 Euro runter. Und das rechnen wir mal 12 mal, wie lange wird Mario Kart World in Entwicklung gewesen sein? 4 Jahre. Dann sind wir bei 24 Millionen Euro an Entwicklungskosten. Klar, Forschungskosten, kommt alles noch mit dazu. Werbekosten, bla bla bla. Aber nehmen wir mal an, Werbebudget ist immer, sagt man zumindest in der Filmindustrie, nochmal der gleiche Wert obendrauf. Da sind wir bei 48 Millionen Euro. So, diese 48 Millionen Euro rechnen wir jetzt durch 90 Verkaufspreis, Händler, das ist natürlich jetzt Milchmädchenrechnung.
Ja, ja.
Ne? Dann muss Nintendo 533.000 Stück verkauft haben, um wieder Break-Even zu sein. Und das ist für eine Mario Kart innerhalb von ersten Tag erledigt. Und jetzt können wir natürlich noch mal dieselbe Nummer nehmen. 48 Millionen durch 70. Und dann wären wir bei 685.000 Stück. Was immer noch am Day One ist bei einem Mario Kart. Und da ist dann halt so, das ist natürlich als Milchmädchenrechnung, das kann auch noch mal wesentlich teurer sein, aber gehen wir mal vom Doppelten aus. Gehen wir jetzt einfach mal von 96 Millionen Produktionskosten aus. Dann müssen wir 1,2 Millionen Stück absetzen. Das ist keine kleine Zahl, aber das ist immer noch kein Wert, den Nintendo nicht erreicht mit einem Mario Kart. Und das wissen die. Das ist kein, wo wir jetzt, wir gehen jetzt total Risiko, bla. Nein, die wissen ganz genau, Mario Kart holt das wieder rein. Und jetzt rechne dir mal 60 Millionen Stück mal 60 Euro für Mario Kart 8 Deluxe zusammen.
Ja, aber wie viel Gewinn ist dabei drauf? Also erneut, ich will da nichts verteidigen, aber du darfst ja nicht den Umsatz, das weißt du ja selber
ja,
auch,
ja,
du darfst ja nicht den Umsatz gleichsetzen mit dem, was sie dann an Gewinn dabei rausholen. Und
ja.
Solange wir nicht wissen, was sie an Gewinn erwirtschaften mit einem Mario Kart 8, wahrscheinlich viel. Ich will gar nicht sagen, dass sie damit nicht viel Geld verdient haben. Aber wir wissen halt aktuell nicht, warum der Preis auf 80 Euro hoch ist. Vielleicht hat er sich einfach irgendwo was verzogen. Und es ist ja nicht verkehrt, es ist ja nicht schlimm, um Gottes Willen, dass sie Gewinn machen mit den Spielen. Natürlich nee, sollen sie Gewinn
sollen
machen.
Sollen sie auch.
Aber wie viel? Also ich glaube einfach nicht, dass sie jetzt das Spiel von 70 Euro auf 80 hochgesetzt haben, dass diese 10 Euro mehr einfach nur straight up mehr dicker Gewinn sind. Das glaube ich nicht. Das wird irgendwelche anderen Gründe haben, die wir vielleicht jetzt einfach nicht sehen. Und vielleicht erfährt man, wir werden es nie erfahren. Aber ich fühle dieses Narrativ nicht, was einige machen. Das machst du jetzt nicht so hart auf, dass man sagt, 10 Euro mehr, das ist okay, die machen sich jetzt 10 Euro dick in die Taschen. Das glaube ich nicht. Diese 10 Euro mehr sind Umsatz im ersten Moment. Aber es werden nicht einfach diese 10, pass auf, ich fühle das mal so auf. Ein Preis entsteht, also es gibt eine Preiskalkulation. So, du hast einen Bezugspreis. Sagen, da hier ja nicht viel, das meiste ist Produktion. Mhm. Zum Beispiel im Supermarkt. Sagen wir mal, du kaufst, du willst einen Apfel verkaufen. Das heißt, du hast einen Bezugspreis, zu dem du diese Äpfel, gerade so Obst, was aus anderen Ländern kommt, erstmal einkaufst. Du kaufst das Produkt ein und hast einen Bezugspreis. Das ist der Listeneinkaufspreis. Das, was das Produkt dich erstmal kostet. Dann kommen Bezugskosten dazu, damit das Produkt zu dir kommt. Dann ist es bei dir. Dann hast du Handlungskosten. So, das heißt, du hast Lagerkosten, du hast den Markt, du hast Miete, du hast Mitarbeiter, die du bezahlen musst, damit das Produkt überhaupt erstmal in einen verkaufsfertigen Zustand kommt. Dann hast du am Ende die Bezugskosten, dann hast du diesen riesigen Batzen Handlungskosten oder du hast Produktionskosten, wenn du ein Produkt eben selber herstellst. Das würde dann die Kosten für den Einkauf halt eben dann ersetzen. Und all das führt ja von, sagen wir mal, von einem Apfel, den du am Ende für einen Euro verkaufst, einfach um es simpel zu halten. Sagen wir mal, du hast den für 10 Cent eingekauft, hast Bezugskosten von 10 Cent, hast Handlungskosten von 40 Cent. Dann hast du ja alleine schon 60 Cent ausgegeben, um dieses Produkt überhaupt jetzt erstmal bei dir zu haben. Dann kommt Gewinn mit drauf. Das heißt, du rechnest, dass du mit jedem Apfel 10 Cent irgendwie noch Gewinn machen möchtest. Und dann kannst du diesen Apfel am Ende für 70 Cent irgendwie verkaufen. Oder halt beim Euro wird auch irgendwie das kommen. Du kannst natürlich jetzt sagen, okay, ich verkaufe den stattdessen für 5 Euro, dann habe ich 40 Cent Gewinn drauf. Aber wenn jetzt halt ein Mario Kart auf einmal mehr kostet, dann kann man nicht sagen, dass diese 10 Euro mehr jetzt einfach nur beim Gewinn mit draufgeschlagen sind, weil wir nicht wissen, ob die Bezugskosten, die Produktionskosten höher geworden sind, die Handlungskosten. Vielleicht ist all das tatsächlich einfach angestiegen, sodass es den Gewinn am Ende schmälern würde und dem wollen sie entgegengehen, weil sie damit ja noch irgendwie den Gewinn machen müssen, den sie vorher auch hatten. Denn ein Unternehmen darf, und das wissen wir ja leider in der Businesswelt auch, nicht rückläufig sein. Und damit das Spiel eben nicht rückläufig ist, sondern wenigstens den gleichen Gewinn erwirtschaften wie Mario Kart 8 Deluxe, musste man halt vielleicht ein bisschen anheben.
Ja, das ist richtig. Aber keine 90 Euro. Also, das Ding ist einfach, Nintendo ist wesentlich optimierter in Sachen Spiele entwickeln. Und das ist auch gut so, weil viele Firmen sich damit ja momentan wirklich in die Hölle manövrieren und damit auch pleite gehen. Und das, was ich gerade vorgerechnet habe, also das heißt Marketingkosten und Mitarbeiterkosten, das ist ja schon ein Großteil, der runtergeht von diesem Brutto-Endpreis. Klar, da kommen noch Händler dazu, bla, was du alles vorgerechnet hast. Aber ich sag mal, Nintendo macht da wirklich schon einen sehr guten Gewinn. Es ist, also ich bin auch nicht bei dir, dass ich mich denn da hinstelle und die CEOs und bla, die Idioten und die gönnen sich da noch die extra Woche Urlaub oder den neuen Ferrari oder sowas. Aber es ist schon sehr offensichtlich, dass auch Entwicklerteams, die mit wesentlich mehr Leuten da dran sitzen, jetzt weiß ich natürlich nicht, Outer Worlds könnte auch so ein 300-Mann-Team sein in dem Dreh, aber dass es auch noch günstiger geht. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, dann kommt ja mehr, weniger Gewinn an bei Microsoft oder bei dem Hersteller oder bei den Programmierern, dies, das, jenes. Aber es ist offensichtlich möglich. Ich würde jetzt auch nicht in diese Extreme gehen. Und auch, dass der Handel ja offensichtlich noch Spielraum hat, ist ja auch drin. Ich meine, du kannst ja offensichtlich bei Donkey Kong Bonanza auch mal den Zehner wieder fallen lassen, den Nintendo extra draufgeschlagen hat. Und das macht natürlich die Preisdiskussion wieder auf. Sicherlich nicht in den Extremen, wie du so gerade beschrieben hast. Das ist halt wieder Internet. Das ist halt alles. Ah, weiß ich nicht. Ich will mich darüber nicht mehr unterhalten, weil das macht mir echt mittlerweile nur schlechte Laune. Krieg mittlerweile selbst Mails wegen meinem Hardware-Kanal, wie denn die Konfiguration besser geworden wäre. Und wo ich das denke, sag mal, hast du Lack gesoffen oder was, morgens um 3:30 mir eine Mail zu schreiben? Aber das ist das eine. Aber das ist halt so Internet, weißt du, das. Die Diskussion, die mache ich erst gar nicht auf. Wenn, dann will ich mich mit Leuten wie dir unterhalten, die das dann auch differenzierter sehen. Und da bin ich auch bei dir. Klar, die Produktionskosten werden immer teurer, aber Nintendo ist auf der anderen Seite auch sehr effizient mit den Sachen, die sie gestalten. Und
ja, aber was ist, wenn sie zum Beispiel, was ist, wenn das Leben teurer geworden ist und sie wollen gerne allen ihren Mitarbeitern eine Gehaltserhöhung geben?
Ja.
Wissen wir das?
Natürlich, nee, das wissen wir natürlich nicht. Nee, ja, das eben. Ist klar. Ne?
Was ist, wenn sie sagen, hey, scheiße, wir lieben unsere Mitarbeiter. Ich will jetzt nicht das heilige Nintendo zeichnen. Ich meine nur, wir wissen es nicht.
Ja. So,
was ist, wenn sie sagen, wir wollen eine Gehaltserhöhung von 5% geben, weil unsere Mitarbeiter das Leben schwieriger geworden. Wir danken ihnen aber für die Mitarbeit und wollen, dass das wenigstens stabil bleibt. Und um das halt zu tun, muss ein bisschen was drauf. Dann sind die Produktionskosten noch höher geworden. Und um denselben Gewinn zu haben oder vielleicht ein bisschen mehr, weil man es an die Mitarbeiter rausgeben will, muss man dann halt erhöhen. Vielleicht nicht auf 90 Euro, weil Leute, dieser Doom-Talk, ne, wir wissen sehr, sehr viel nicht. Und das ist alles, was ich sagen wollte.
Ja, genau. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie sich der Markt jetzt entwickeln wird. Also, es gibt auch so Sachen, wie gesagt, wenn wir jetzt mal zu Nintendo direkt kommen, die Switch verkauft sich hervorragend, ist die bestverkaufte Konsole aller Zeiten, 1,5 Millionen Einheiten allein im Einzelhandel. Bei der Switch 2 in Amerika 1,6 Millionen Einheiten, 1,5 Millionen Einheiten in Japan. Und zum Vergleich, die Switch 1 hat sich in Japan im selben Zeitraum 550.000 Mal verkauft, also das Dreifache. Nur der Game Boy Advance war verdammt stark, damals mit 1,3 Millionen Einheiten. Und dann noch die USA-Zahlen, da liegt die Nintendo Switch auch an einsamer Spitze und der direkt danach kam, war die PlayStation 4 mit 1,4 Millionen Einheiten. Also Nintendo hat hier einen riesen Vorsprung mittlerweile. Der Pro-Controller wird von jedem Dritten gekauft, trotz der 90 Euro. Ja, da haben wir dann wieder so dieses Gegenbeispiel. Das, was sich aber momentan gar nicht verkauft, ist die Kamera.
Ja, komisch.
Die hat gerade mal einen 1%igen Anteil an allen Verkäufen.
Das ist noch zu hoch.
Und ich sag mal so, ich finde sie schick designt, aber mehr auch nicht.
Das ist eine 5-Euro-Webcam halt, ne? Das ist das Problem.
Ja, und die wird für 55 Euro verkauft. Und Nintendo, muss man ja auch dazu sagen, lässt ja auch andere Webcams an der Nintendo Switch 2 laufen. Von daher, das ist schon ein Kuriosum, aber zeigt auch so ein bisschen auf das Thema, worauf ich zu sprechen kommen will. Benutzt du diesen Game Chat?
Bisher noch nicht.
Ich auch nicht.
Es gab auch bisher noch keinen Bedarf dafür. Vielleicht jetzt, wenn, es ist ja still und heimlich ein Spiel herausgekommen. Vielleicht jetzt damit, aber ich muss aber dazu sagen, ich bin da, glaube ich, auch nicht so die Zielgruppe. Ich glaube, dass das sehr cool wird für Kinder oder Leute, die halt so oder für Partyräume oder sowas. Ich finde es jetzt erstmal nicht schlimm, dass es da ist, aber ich habe es bisher noch nicht genutzt, nein.
Ich auch nicht, überhaupt nicht. Auch nicht bei Mario Kart und wo sie. Also, erstmal, da meine Switch 2 ja hinter mir steht, müsste ich erstmal so ein Verlängerungskabel holen für die Kamera. So. Die zweite Sache ist, ich habe da überhaupt keinen Anreiz, irgendwie die ganze Zeit über mein Mario Kart das Gesicht da zu haben. Und dann in einer Auflösung, also das ist jetzt ein bisschen die Kamera schuld, aber in einer Auflösung, die halt nicht mehr ansehnlich ist im Jahr 2025 und dazu auch noch die Framerate, die dann an die anderen Leute übertragen wird. Das wirkt alles so wie, hey, wir haben uns da mal was einfallen lassen. Aber nee.
Ja, das mit der Framerate, das geht gar nicht.
Ne?
Das hat es mir auch malig gemacht. Dass man das nicht mal flüssig dann überträgt.
Ja, und das ist halt so einfach ein Feature, wo ich sage, weißt du, dann sollen die, und das kostet ja auch noch Leistung. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Xbox One damals Kinect, wo sie es ja damit ausgeführt haben. Erstens war die Xbox One schwächer als die PlayStation 4, obwohl der Chip so ziemlich identisch war. Aber dann kam noch Kinect und brauchte noch mal Leistung. Und schwupps, wollte das keiner mehr haben. Und irgendwie habe ich den Eindruck, das ist jetzt bei der Kamera genauso. So, warum sollte man dieses Feature dann mit einprogrammieren, wenn es am Ende Leistung kostet? Dann nehme ich doch lieber die Leistung, die ja im Vergleich zu den größeren Konsolen halt schon begrenzt ist und nutze die für meine Spiele, oder nicht? Also das ist so, ich weiß nicht. Und dann soll es ja auch noch kostenpflichtig werden ab März. Wo ich dann so sage, es hat schon so diesen Vibe, so dieses.
Dieses Geschmäckle.
Ja, dieses, ich will das nicht. Das ist so, das ist alles so, das ist ganz nett, das ist ein Gimmick für Kids, sag ich mal, ganz blöd, aber wir können, und Nintendo darf auch nicht mehr davon ausgehen, aber bei Nintendo sind halt auch sehr viele Leute, die noch aus NES-Zeiten kommen und einfach die neuen Nintendo-Games zocken wollen. Und ich glaube, Nintendo tut sich da auch mittlerweile ein bisschen schwer, von wegzukommen. würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil wo ich beim Switch 2 Launch war, ich war in zwei verschiedene Läden, einmal Müller hier bei mir um die Ecke und dann noch beim Mediamarkt, weil die bei Müller nur noch das Paket ohne Mario Kart hatten. Und ich bin dann noch zum Mediamarkt gefahren und da standen fast nur Erwachsene. So, also klar, die Kids mussten wahrscheinlich auch in der Schule sein und so weiter und so fort. Aber es waren bei beiden Varianten fast nur Erwachsene. So, und dann denke ich mir so, weiß ich nicht. Also ich glaube, Nintendo hat langsam so ein bisschen Problem, das neue Publikum anzuziehen, weswegen ich mir auch vorstellen könnte, was wir am Anfang besprochen haben, auch so ein bisschen der Rückschritt zu etwas einfacheren Spielen, die trotzdem noch für Kids anspruchsvoll sein können, gegeben ist. So. Und ja, ich bin da so ein bisschen uneins, wie Nintendo das in Zukunft machen will, weil klar wollen sie die jungen Leute haben, aber das ist halt ein Gimmick für jüngere Spieler. Und dafür kauft dann auch wieder keiner die Kamera. Weil dann sagen sich die Eltern, spinnst du 55 Euro für eine Webcam? Abseits mal jetzt von den technischen Details, aber da geben wir doch das Spiel lieber für einen, naja, Controller wird auch schwer, aber da drücken wir das Geld, was wir denn sparen, doch lieber noch in einen vernünftigen Controller rein, damit dein Vater damit auch vernünftig zocken kann und sich nicht mit den Joy-Con darum ekeln muss. Und ja, ich denke, es ist schon gut absehbar, dass das eher eine Nullnummer wird, glaube ich, mit dem Game-Chat. Oder wie siehst du das?
Denke ich auch. Mhm. Es ist viel, was nicht passt. Die Qualität, schlecht ist Kamera. Es spült halt eher so an die Interesse daran hätten, eher so negative Vibes raus. Mhm. Und ich glaube, dass da, man darf auch nicht vergessen, dass Kinder, die sich heutzutage connecten wollen, die machen es halt auch gerne über Handy dann.
Mhm.
Ich glaube, das große Problem ist, dass es halt ein Setup braucht. Und ich sage mal wieder, die Dinge müssen super intuitiv sein und super einfach einzurichten. Und ich glaube einfach, dass selbst wenn Kinder Bock hätten, den Gamechat mit ihren Freunden zu nutzen, wollen die vorher eine Webcam holen? Wollen die eine Webcam einrichten? Oder machen sie einfach kurz ihr scheiß Handy mit Discord an und quatschen, weil sie keinen Bock haben, jetzt irgendwas an der Switch noch einzustellen?
Ja, eben.
Oder
das kommt auch noch dazu, ja. 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 Es ist halt auch wirklich so eine Sache, so, du gehst heutzutage in den Discord oder was weiß ich, was du da alles
hast. WhatsApp-Gruppencall oder sowas, weißt du? Und dafür brauchst du halt die Webcam nicht, um dich zu connecten. Mhm. Und dass es dann halt auch nicht mal wirklich krass gut ist, wird es wahrscheinlich hinten runterfallen, ja.
Ja, und das ist halt auch wirklich so ein Feature, das kennen wir halt schon. Also ich meine, wir wissen aus der Erfahrung raus, ach nee, 55 Euro ist es ja gar nicht, ist ja sogar 59 Euro, oh mein Gott. Aber wir wissen aus der Erfahrung, Technik ist nicht alles. Gerade bei Konsolen, ich meine, die Switch 2, haben wir ja gerade schon gesagt, ist ein absoluter Verkaufsschlager. Und dann kommst du aber mit einem Feature, was du mit den billigsten Android-Smartphones heutzutage schon besser kannst. Und jedes Kind, ich meine, selbst wenn du als Erwachsenenteil sagst, ey, mein Kind soll nicht, bevor es keine Ahnung, so und so alt ist, ein Smartphone haben, aber du kommst ja wahrscheinlich nicht drum rum. Warum? Weil jedes Kind sitzt dann irgendwann mit seinem Smartphone in der Schule und dein Kind ist dann ausgeschlossen. Kriegst du halt auch nicht hin. So, also jeder hat ein Smartphone. Das ist einfach so ein Ding, das ist noch krasser als bei Handys. Damals haben sich Handys halt irgendwann durchgesetzt, aber bei Smartphone alleine schon, ich wollte damals ein Smartphone haben, da war ich noch so ganz blauäugig und naiv. Ich habe gesagt, Alter, wenn ich jetzt hier mit der BVG-App, damals hatte ich noch keinen Führerschein, den Fahrplan einfach in Echtzeit sehen könnte, weil die verspäten sich auch öfter und so. Und dann könnte ich sehen, ey, der verspätet sich jetzt gerade. Könnt ihr einfach da drüben beim Döner noch einen Döner holen oder so, ne? Weil ich die Zeit dafür habe. So naiv bin ich da rangegangen. Aber es ist ja mittlerweile ein Werkzeug, was du für alles nutzt. So, abseits mal, ich hoffe, naja, doch auch für Kacken gehen. Aber dann benutzt es halt nur indirekt. Aber trotzdem, es ist einfach so eine Sache, die hat jeder. Und die hat jeder immer dabei. Und so cool ich vom Design her die Switch 2 Kamera auch finde, es ist einfach so eine Sache, ich glaube, das wird wieder so ein Gimmick, was wieder in der Konsolen-Historie untergehen wird, wie bei so vielen anderen auch. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen, ach ja, komm, braucht kein Mensch. und wird sich auch bei mir wahrscheinlich auf Dauer nicht durchsetzen, außer es gibt wirklich mal ein sinnvolles Feature. Aber zum Beispiel heute am Aufnahmetag, am 24.07. ist Mario Party Jamboree erschienen. Das ist halt ein Spiel, das nutzt die Kameras auch. Du musst danach schreien. Wer macht denn das? Also wirklich, stell dir mal vor, du machst hier Party mit deinen Leuten und du hast schon Musik an und die Nachbarn schon so, hey, ja, ist okay, der hat unten einen Zettel rangeschrieben. Wir wissen, der hat heute Geburtstag oder was weiß ich. Und dann fangen mittendrin die Leute auf einmal an zu schreien, als würden sie abgestochen werden. Wo ich dann so denke, das ist einfach so ein bisschen drüber hinaus und ich glaube, die Kamera gehört da so ein bisschen dazu. Und ja, ich bin da kein großer Freund von, bin ich ganz ehrlich.
Ja. Verstehe ich.
Und da kannst du dann die Köpfe über den Cards einblenden.
Ja, aber halt ein Ja, nee.
Ja. Nee, einfach nee, genau. Und ich habe sie hier, sie ziert meinen Tisch, unangeschlossen, aber ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Also das ist so, das war fürs Unboxing und wir haben ja das Privileg, dass wir sagen können, okay, reichen wir bei der Steuer ein, aber alle anderen, die sagen doch scheiß drauf. Also das ist so, nee, hat keiner Bock drauf. Oder was ich auch so ein bisschen gerade scheitern sehe, obwohl ich das Feature an sich ganz cool finde, und da müssen dann natürlich noch die Games kommen, aber was hältst du denn von, also das Maus-Feature?
Ja, ist geil.
Ernsthaft?
Ja, mega geil. Also ich liebe das Maus-Feature. Vor allem hat man jetzt schon bei Donkey Kong Bonanza gesehen, wie cool das sein kann. Hast du den Multiplayer mal probiert?
Nein.
Wenn du Multiplayer spielst, dann steuert der zweite Spieler Pauline.
Ja.
Und die bleibt auf deinem Rücken, ja, aber der Spieler kann halt mit der Maus die ganze Zeit so Schreie setzen. Ganz im Ernst, mach den Ton aus. Es ist super nervig vom Ton her. Aber es ist halt voll witzig, weil du spielst halt und der andere kann halt mit Pauline über das Maus-Feature die ganze Zeit halt so Schreie setzen, die halt den Untergrund um dich herum wegmachen. Also die halt wirklich Impact haben. Ja. Bosse kannst du damit halt richtig wegschnetzeln. Ne? Also ich habe schon Runs gesehen, wo die Bosse in 10 Sekunden lagen. Weil halt, also im Multiplayer, weil du dann halt auch noch auf einmal Attacken dabei hast. Das ist super süß und da sieht man schon, wie an kleinen Stellen das Maus-Feature voll interessant genutzt wird. Ich liebe das Maus-Feature bei Metroid Prime, es war so geil, es hat so einen Spaß gemacht. Und das kann ich jetzt nochmal vehement berichten, ich kann nochmal bestätigen, dass die Maus funktioniert auf normalen Untergründen. Wir haben es auf der Couch benutzt, wir haben es auf der Couchlehne benutzt, wir haben es auf dem Hosenbein benutzt. Das Maus-Feature funktioniert super auf allen möglichen Untergründen. Einfach so casual beim Zocken, egal, ihr braucht kein Mauspad für euch oder so. Es funktioniert richtig gut und das hat schon echt Spaß gemacht. Ich bin jetzt gespannt auf Mario Party und auf diverse Games. Ich liebe das Maus-Feature und ich bin gespannt, was da jetzt für Spiele vielleicht auch einen coolen Port auf die Switch finden. So Point-and-Click-Adventure-Strategie oder so.
Genau, und das ist halt ein Feature, das sehe ich wesentlich zukunftsträchtiger. Aber ich habe es auch schon wieder vergessen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe zum Beispiel gerade System Shock 2 auf der Switch. Das ist, erst habe ich es mir auf der Switch gekauft und dann wollte ich aber Mod-Support haben. Deswegen habe ich es mir noch auf dem PC gekauft. Der ist richtig schön dämlich. Und jetzt spiele ich es gerade auf dem MacBook. Aber, nehmen wir doch ein einfacheres Beispiel. Ja, System Shock 2 ist auch mit dabei. Aber ich habe Cyberpunk zum Beispiel, habe ich am Anfang, weil es völlig gewohnt war, auf vollautomatisches Zielen gestellt. Also, du wirst dann hart unterstützt, damit du die Gegner auch triffst, weil ich ein absoluter Idiot bin in Sachen Analogstick-Steuerung und Sachen treffen. Und dachte mir so, ja, dann machst du es dir einfacher, ist jetzt easy, du willst ja eh die Story hauptsächlich erleben. Und denkst du, mir ist einmal eingefallen, den Joy-Con abzunehmen und die Mausfunktion zu benutzen? Das ist so ein Ding, das ist bei mir noch nicht da. Und ich hoffe einfach, dass sich die Indie-Entwickler denken, wenn sie denn mal Switch-Stationen bekommen, Entwicklungsstationen, denn Nintendo sucht sich ja momentan aus, wer die bekommt und viele haben die noch überhaupt nicht bekommen. Das ist wieder so, das ist wieder Nintendo, ne? So nach dem Prinzip, hey, wir legen fest, wenn du auf unserer Konsole aktuell sein willst, dann werden wir uns schon entscheiden für dich. Und dann denke ich so, das erinnert so an Yamauchi-Zeiten. Aber generell hoffe ich einfach mal, dass dieses Feature auch weiter beworben wird, weil ich habe so den Eindruck, das ist so, ja, ich bin jetzt da, hallo.
Und ja, mal abwarten. Irgendwie habe ich das Gefühl, diesmal wird es nicht so. Ich habe das Gefühl, dass durchaus da jetzt Gameplay-Potenzial alleine schon entsteht. Ich meine, wir sehen es bei Mario Party. Und mit DK habe ich jetzt halt gar nicht damit gerechnet, dass sie daran denken und dass sie das so nutzen. Ich glaube wirklich, dass es so gut in das, ich sag mal, in die Switch implementiert ist, dass es anscheinend sehr, sehr easy umzusetzen ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das Mouse-Feature ist ein großer Mehrwert für die Switch 2.
Naja, mal gucken. Ich bin da, ich bin da also nicht so eindeutig wie bei der Kamera. Ich bin da noch zwiegespalten. Aber ich.
Nein, du hast objektiv Unrecht.
Nein, ich bin noch zwiegespalten, weil das ist so eine Sache, die werden die viele Spiele als Nebenbei-Feature haben. Und ja, ist ganz cool auch, dass zum Beispiel die größeren Konsolen, Xbox und PlayStation, jetzt eine Maus anschließbar haben und so, hey, easy peasy. Aber ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Sagen wir es einfach mal so. Ich bin, ob sich das weitestgehend durchsetzen wird, ja, eine Maus immer dabei zu haben, ist cool. Aber dafür ist es dann auch wieder zu krampfig, meines Erachtens nach. Ich zum Beispiel habe mir schon gesagt, ich werde Metroid Prime mit meiner zweiten Maus hier spielen. Ich werde gar nicht auf den Joy-Con setzen, weil ich schon bei der Berliner Veranstaltung gemerkt habe, dass irgendwann mein Finger verkrampft hat.
Ja, aber die Maus kannst du dann nicht einfach wieder in die Hand nehmen und zwischen der Steuerung wechseln.
Ja.
Also wie gesagt, die Joy-Con, die kannst du ja einfach hochheben, einfach wieder an deine Hand nehmen und dann hast du ja quasi wieder Controller, ohne dass du was umstellen musst. Ja. Das vergessen viele.
Ja, das ist richtig, aber ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Ich sehe da wesentlich mehr Potenzial, aber das muss auch genutzt werden. Civ 7, Point-and-Click-Adventures auf jeden Fall. Und es muss auch noch mehr Point-and-Click kommen. Aber dafür müssen die Hersteller, und dann kommen wir auch zum letzten Thema für heute, auch erstmal die Dev-Station bekommen. Und das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Nintendo ist da momentan so. Also erstmal, laut der Industrie sagen sie den Herstellern, die sollen ihre Neuankündigung zurückhalten für die Switch 2. Ich dann so denke, what the fuck? Ist es mittlerweile wieder so, dass ein Konsolenhersteller den Herstellern vorschreiben kann, wann sie Neuankündigungen machen sollen? Weil, weiß man nicht, weil Nintendo erstmal ihre Games loswerden will oder weil sie sagen, wir brauchen das zu anderen Zeitpunkten oder. Ist aber eine eigenartige Entscheidung, weil das macht kein anderer Konsolenhersteller. Und das zweite ist ja das mit den Dev-Kits. Es gibt kaum Hersteller momentan, die überhaupt Switch 2 Dev-Kits haben. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist auf Dauer, weil, naja, irgendwann kommt halt der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt sind erstmal die Spiele entwickelt für die Switch 2. Aber dadurch, dass wir erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später die Dev-Kits bekommen haben, wird es dann wieder so ein Loch geben. Und da bin ich halt so unentschlossen, weil wollen wir denn wirklich jahrelang verbesserte Versionen von den alten Spielen haben? Wir wollen ja auch irgendwann mal Neuentwicklungen haben und da sollen natürlich auch die Indies mal ran, die mittlerweile aber auch dank moderner Engines locker 2 Jahre für ihr Spiel brauchen. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich sage, na, Nintendo, übertreibt es nicht. Ich weiß, ihr seid gerade auf dem höchsten Flug aller Zeiten mit der Switch 1. Aber warum solltet ihr jetzt unbedingt wieder jetzt Vorschriften machen, weil ihr jetzt so auf eurem Höhenflug seid? Ich weiß nicht, das macht es mir wieder so ein bisschen madig, ehrlich gesagt. Ja, naja, mal gucken, wie es mit den Spielen wird.
Abwarten. Aber ja, stört mich jetzt auch nicht so doll, nein. Aber es ist im Moment komisch.
Es ist halt wieder Nintendo der klassischen 80er, 90er. So nach dem Prinzip, hey, wenn die Spiele bei uns veröffentlicht wollt, dann haben wir hier das Quality-Siegel und nur wir stellen die Cartridges her.
Ja, genau.
Und ihr müsst dann eine feste Summe von uns kaufen. Jetzt natürlich anders. Das kannst du so in der Art nicht mehr bringen, aber schon die Hersteller.
Das vergisst man manchmal, ne? Nintendo war früher nicht immer auch nur das Superliebe.
Nee, das ist
halt eiskalt geführte Firma.
Ey. Ja, ist halt so. Und der Yamauchi, der war da sowieso eiskalt, weil der halt den Markt von hinten aufgerollt hat und da seine qualitativen Games verkaufen wollte. Was ja auch berechtigt war, gerade in den USA. Aber das Quality-Siegel sagt ja eigentlich nur, die Cartridges müssen von Nintendo sein. Und die zweite Sache ist, das Spiel muss durchspielbar sein. Das war das Quality-Siegel, ne? Da denke ich mir so, ne? Ist halt wieder so, ja, durchspielbar, wenn das die Grundvoraussetzung damals sein musste, weil die Spiele sonst scheiße waren. Okay, verstehe ich, gebe ich ihnen. Aber es ist auch wieder so ein bisschen, ja, wieder so, wir machen dieses Siegel, um dann Marketingversprechen zu haben, damit das nicht so auffällt. Und jetzt ist halt gerade genauso. Und keiner äußert sich dazu offiziell, natürlich nur Insider, deswegen können wir es natürlich nicht genau belegen, aber es ist schon. Es hat sein Geschmäckle, sagen wir es einfach mal so. Aber was auch ein Geschmäckle hat, ist langsam meine Zunge. Die wird nämlich langsam echt trocken. Und deswegen, haben wir jetzt das letzte Thema für dieses Roundup hier besprochen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß wieder, Leute. Tim, hast du denn noch irgendwas, was du loswerden willst?
Nein, ich wünsche euch den allergrößten Spaß mit Mario Party 2. Es macht wirklich Spaß mit der Maus. Hört nicht auf Patrick. Und mit Donkey Kong Bonanza. Hört da nicht auf mich. Beziehungsweise hört auf mich. Aber ich wünsche euch den allergrößten Spaß mit diesem Spiel. Es hat so viele geile Sachen. Und ich bin gespannt auf deine Reaktion zum Ende.
Ich bin auch gespannt auf meine Reaktion zum Ende. Aber ich habe das Gefühl, da ich nächste Woche im Urlaub bin und dann halt keinen Progress machen werde, sondern nur, sage ich mal, Sachen holen werde, um die 100% ein bisschen näher zu kommen.
Aber sag mal, ich habe da noch mal eine Frage.
Ja.
Du hast mir jetzt ja zugehört. Du kennst mich ja auch ein bisschen.
Ja.
Hast du eine Ahnung, was am Ende passiert, jetzt nachdem, wie hart ich feier und wie hart ich abgegangen bin?
Ja.
Ja, wahrscheinlich ja, ne?
Man ja, also, ja, aber ich will es jetzt auch nicht vertiefen. Deswegen sage ich dazu jetzt nichts mehr. Und deswegen bedanken wir uns jetzt bei unseren Mitgliedern, würde ich sagen, die uns hier unterstützen, natürlich stellvertretend für alle. Auch für die Leute, die jetzt das erste Mal bei YouTube reinhören. Es gibt noch viel mehr Podcasts von uns. Ich meine, wir haben schon einen umfangreichen Freefeed, aber es gibt auch noch Bonusformate und da könnt ihr uns unterstützen dabei ab 5 Euro im Monat und ab 10 Euro bzw. 12 Euro werdet ihr hier auch vorgelesen. Warum diese komische Summe? Weil irgendwann es eine Erhöhung gab, sage ich mal, durch Steady, durch die Gebühren und so weiter und so fort. Und einige sind halt bei 10 Euro noch, andere sind bei 12 Euro. Und die lese ich jetzt einfach mal. Ich fange einfach mal an, Tim.
Fang einfach mal an.
Das ist der Robin306, der Mike Hogenkamp, der David Mechler, der Christian Schicho, Serio Gell, Michael Bormann, Nightbert, Njom Njom Njom, JD1988, Ape Fiction, Sashi1987, Quelek, Punkt, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal, Marius Wagner, BJK, PS5 Pro Player, N64 Gamer, X2, Peter Beugmann und Matthias Michelic und der Kefka. Und dann haben wir noch die 15-Euro-Mitglieder.
Das sind der Janis Just, Weintraubenmännchen, Pitchen und bei 25 Euro fest bleibt er dabei, der liebe Axel Swiss. Vielen Dank für euren Support. Danke, dass ihr uns hier weiter unterstützt, dass wir das so schön machen können. Ganz, ganz lieben Dank.
Dankeschön an euch. Und ich würde sagen, heute sind wir raus mit einem wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, Kakao.